Ja, moin und herzlich willkommen bei Erzähl mal, Folge 12. Ich habe heute zu Gast bei mir den Oliver Steinwiede, den ihr im Hintergrund schon mit seiner Gitarre spielen hört. Zu dem Zeitpunkt sitzen wir gerade in der Kalkberg Kaffeerösterei in Segeberg und trinken noch gemeinsam einen Kaffee, bevor wir uns ins Auto setzen und uns fast 2 Stunden lang miteinander unterhalten über Musik und das Leben. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese Folge auch bei YouTube euch anschauen, auf dem Erzähl-mal-Kanal. Und wenn ihr mögt, dann liked doch gerne auch den Kanal oder gebt einen Kommentar ab. Ja, und jetzt viel Spaß.
Ein Trick, um keinen Augenkontakt herzustellen.
Ja,
das stimmt. Auf der Bühne. Das ist manchmal, wenn die eigene Laune wirklich nicht so ist, das kann ja mal passieren.
Ja.
Man kann nicht immer 100% liefern. Das geht einfach nicht, ne?
Das glaube ich.
Gerade auf Tour geht das nicht, wenn du 4-5 Tage hintereinander viel fährst, viel wartest, viel Stress hast und so. Körperlich ist halt irgendwann, die Leute denken immer, ja, was für ein geiles Leben.
Das glaube ich gerne.
Aber Charlie Watts hat schon auf den Punkt gebracht. 80% des Rock'n'Roll besteht aus Warten. Recht hat er. Und es ist einfach total anstrengend, weil du kannst auch nichts machen in der Zeit, ne?
Ja.
Und dann ist es zwangsläufig so, dass du beim 4. oder 5. Tag irgendwann noch echt durchhängen hast und sagst, okay, wir wollen jetzt hier durchkommen, ich muss noch 2 Stunden spielen, wir müssen begeistern, die Leute haben Geld bezahlt. Und du kannst dann nicht immer alles geben. Ne? Und manchmal hilft eine Sonnenbrille einfach. Es geht also mir zumindest nicht unbedingt um diesen, jetzt bin ich besonders cool, ne? Ich habe die geile Sonnenbrille auf und sondern ich muss jetzt nicht direkten Augenkontakt haben mit den Leuten und das ist für beide besser. Meistens merken sie es nicht, weil viele Leute nehmen ja die Sonnenbrille, um ne, entsprechend cool zu sein. Ich bin, was weiß ich, weiß nicht, im Grunde ist es ja komplett albern, aber
das ist, eigentlich ist es so eine Brille.
Ja, aber ja,
eine Brille
dazu,
macht,
ne?
Macht viel vom Charakter, also vom Eindruck.
Ja.
Es ist, plötzlich ein ganz anderer Mensch, wenn du eine Brille auf hast.
Stimmt.
Ist, ich muss meine auch nochmal holen.
Aber die Sonnenbrille macht eben auch, schafft eben auch Distanz.
Ne? Ja.
Das ist einfach so.
Ich finde es auch manchmal wahnsinnig schwer, mich mit jemandem zu unterhalten, wenn er die ganze Zeit eine Sonnenbrille auf hat, weil du guckst halt immer irgendwie so ein Spiegelbild. Du meinst, guckt er mich jetzt an? Ist er jetzt bei mir? Also Augen machen schon ganz viel aus.
Besonders diese schön verspiegelt, ne? Die habe ich natürlich auch. Diese schöne Ray-Ban Pornobrille.
Ja.
Blaue Gläser verspiegelt, Gold.
Meine bunte Gläser vorne, das kannst du halt auch nicht durchgucken.
Nee. Das ist manchmal aber auch ganz cool. Oder?
Für den Strand ist das praktisch.
Die Gelegenheit muss man natürlich nutzen für ein bisschen Werbung, denn wir bewegen uns hier gerade vom Kalkberg-Kaffee-Grundstück runter.
Richtig. Ne?
Wo der Ralf und Uli den verdammt besten Kaffee überhaupt machen. Das ist das Haus, in dem Möbelkraft damals angefangen hat, ne?
Richtig.
Richtig, richtig. Dieses,
man kann sich das nicht vorstellen, ne? Wenn man bedenkt, wie groß Möbelkraft heute ist. Aber so haben halt viele ja klein angefangen, bis sie dann irgendwann ganz groß wurden.
Genau. Und so genießen wir den Kaffee. Und
sind ein bisschen gestärkt jetzt.
Auf jeden Fall.
Jedenfalls für den Weg. Wer bist du denn eigentlich?
Wer ich bin,
das
fragst du natürlich genau im richtigen Moment. Ich habe das Gefühl, ich zehre immer noch von einer Identitätskrise, in die ich eigentlich schon vor ein paar Jahren so geraten bin, als ich die klassische Midlife hatte. Diejenigen, die sowas hatten, wissen, was es ist. Und wer das noch nicht hatte, dem ist vielleicht der Begriff geläufig, aber er weiß gar nicht, was so richtig dahinter steckt. Das ist wirklich, man kommt an einen Punkt, an dem man sich rückwirkend fragt, soll es das gewesen sein? War ich überhaupt auf der richtigen Schiene? Was will ich eigentlich wirklich und wie soll das weitergehen? Ne? Wird ja oft ausgelöst durch Trennung, ist ja so ein klassischer Fall. Das war bei mir eben auch der Moment, wo ich dachte, Mensch, ich bin so glücklich mit meinem Vibe hier. Wie soll ich jedem lieben Gott danken? Und das war der Moment, wo sie dann weglief und das hat mir so komplett den Boden weggerissen.
Ja.
Und da kam eine Menge dann Schlag auf Schlag, was mich richtig auf den Boden geschmissen hat und wo ich mir überlegt habe, okay, wie willst du überhaupt wieder aufstehen und wenn ja, warum? Was willst du dann machen? So, ne? Wo soll es hingehen? Und wer bin ich? Ich kann in diese Antwort auf jeden Fall immer den Begriff Musik packen. Das war es von Anfang an und ich denke mal, es wird es auch bis ich tot umfalle so weiterhin sein. Ich lebe durch Musik. Musik berührt mich. Musik ist das, was ich verstehe, ohne dass man es mir erklärt. Und nach dieser Krise bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, dass ich sehr gerne selbst Songs schreiben möchte, die ich auch selbst vorne an der Bühne präsentiere.
Ja.
So. Groß geworden bin ich mit dem Schlagzeug. Hab in verschiedenen mehr oder weniger bekannten Bands auch gespielt, lange gespielt. Ich habe Blues-Sessions gemacht, Studio-Sessions, eine kurze Zeit mal Unterricht, Rhythmustraining für Chöre und so ein Zeug. Und habe irgendwann den Punkt gefunden oder für mich erkannt, ich werde sicherlich nicht der Schlagzeuger sein, der am höchsten, am schnellsten und am weitesten trommelt, weil ich noch viel zu viele andere Flausen im Kopf habe. Es gibt viel zu viele Sachen.
Bist du auch so ein Perfektionist?
Total. Ich habe zum Beispiel auch nie geübt. Die Leute kommen durchaus auf mich zu und sind völlig erstaunt und sagen, Mensch, du bist echt ein cooler Drummer und so weiter. Ich sage das jetzt mal ohne falsche Bescheidenheit. Ich weiß, was ich kann.
Ja.
Das, was ich kann, kann ich gut. Und ich weiß aber auch genau, was ich nicht kann. Und wo ich dann auch sage, hey, das können genug andere Leute viel besser und so. Ne? Frag mal lieber die. Da habe ich auch überhaupt gar kein Problem mit, denn mir geht es ja auch darum, Spaß dabei zu haben. Und ich habe zum Beispiel nie hingekriegt, vernünftig zu üben, weil ich so ein Perfektionist bin, dass ich entweder ganz lotterig dabei bin und es überhaupt nicht weiterverfolge oder sage, nein, ab Montag 8 Uhr wirst du jetzt diszipliniert das und das und das abhaken, du machst den Stundenplan wie in der Schule, da wird das geübt, hier kümmerst du dich um Technik, hier kümmerst du dich um Ausdauer, hier kümmerst du dich um Grooves und das wird bei mir nichts.
Ja.
Das führt innerhalb von einer Viertelstunde dazu, dass ich solche körperlichen Verspannungen habe, dass ich die Sticks wegfeuere und dann erstmal monatelang gar nichts mehr mache. Und tatsächlich ist es bei mir so, alles, was ich am Set kann, habe ich auf der Bühne gelernt, letztlich.
Ja.
So. Und hätte ich mich mal hingepackt wie... Ich hatte eine Phase, habe ich ganz oft Vergleiche gezogen zu Joost Nickel, der zu meinen Vorbildern gehört, also die, die ihn nicht kennen, das ist der Drummer bei Jan Delay gerade. Und ich habe ihn kennengelernt vor... Oh, alter Schwede, 20 Jahre? Hm? Als er nach Hamburg kam, zusammen mit Arndt Geise und damals schon tierischer... Drama war und der immer sehr, sehr diszipliniert an sich gearbeitet hat, viel gemacht hat, der einen unglaublich tollen Stil hat, der sich super gut in die Musik einfühlen kann und dem, wo es auch einfach Spaß macht, ihm zuzugucken, wenn er trommelt, weil er sehr elegant ist und einen ganz tollen Ton hat und sehr geschmackvoll spielt. Und es gibt, finde ich, nicht so wahnsinnig viele Drama, die all diese Sachen so in sich vereinen. Und Joost ist genau 14 Tage älter als ich. Das heißt, er war eine lange Zeit für mich abwechselnd eine totale Frustration, wenn ich mich mit ihm verglichen habe, ein totaler Ansporn und irgendwann aber auch der Punkt, an dem ich beschlossen habe, es ist in Ordnung, so wie es ist, denn wie gesagt, ich habe noch ganz viele andere Bereiche, die mich interessieren, wo ich mal so ein bisschen meine Finger reinstecke und bin damit dann eigentlich so ganz zufrieden. Und dann habe ich halt immer mal Phasen, wo es mich packt und ich wieder ein bisschen mehr mache am Drumset und dann Phasen, wo ich sage, nö, es ist alles gut, Hauptsache Spaß.
Ja.
So.
Aber du spielst auch Gitarre, ne? Richtig?
Ich spiele auch ein bisschen Gitarre.
Aber das nur so nebenbei.
Na, das war eine ganz merkwürdige Geschichte, für die ich im Nachhinein sehr dankbar bin. Folgendes ist passiert. Ich wusste schon relativ früh, ich möchte trommeln. So, das wusste ich schon mit 4 oder 5 Jahren. Mich hat das von Anfang an fasziniert und man hat auch schnell festgestellt, oh, rhythmisches Gefühl ist auf jeden Fall da. Und dann war die Ansage immer, ja, das geht nicht in der Mietwohnung, das ist zu laut. Es gab damals ja noch keine elektronischen Drums. Und können wir nicht machen, wir können keinen Übungsraum besorgen, das haut alles irgendwie nicht hin. Und so ist mir das halt lange Zeit verwehrt geblieben. Und dann habe ich aber mit 10 oder mit 11 Jahren eine akustische Gitarre unterm Weihnachtsbaum gefunden und war eigentlich total gefrustet, weil ich auch zu dem Zeitpunkt schon laut und deutlich klar gemacht habe, Gitarre wäre, wenn es überhaupt um eine Alternative geht, noch hinter der letzten Alternative. Also Gitarre hat mich überhaupt nicht interessiert. Gar nicht. Und es stellte sich auch im Grunde raus, mein Stiefvater hat sich selbst beschenkt mit dem Ding, weil der dann halt permanent...
Ach so, die war, sie war zwar für dich bestimmt, aber eigentlich...
Ja, das war auch eine ganz gute. Eine Sigma war das, also das ist eine Tochter von Martin und Martin stellt extrem gute Gitarren her. Und das war schon kein Scheiß, aber ich wurde damit nicht warm und dann hat irgendwie mein Stiefvater bei jeder Gelegenheit auf dem Ding gedaddelt. Bis ich rausstellte, dass in der Schule mein Sportlehrer, Schuld hieß der, glaube ich, nebenbei auch Gitarre unterrichtet. Und dann habe ich genau 3 Monate einmal pro Woche Gitarrenunterricht bei Herrn Schuld gehabt. Und in dieser Zeit habe ich das gelernt, was ich heute noch benutze. Nämlich die Grundakkorde, die man so braucht auf der Gitarre, ein paar Barré-Griffe, was mir die Möglichkeit verschafft, im Grunde, solange es nicht zu abgehoben ist und in zu jazzige oder freakige Geschichten geht, erstmal alles auch begleiten zu können.
Ja.
So. Und ich hatte nach 3 Monaten überhaupt keinen Bock mehr. Aber seitdem gab es immer wieder Phasen, wo ich die Gitarre mal rausgeholt habe und angefangen habe, irgendwie zu daffeln. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, bei Songs aus dem Pop-Bereich oder aus dem Rock-Bereich sind so Strukturen da. Ich kann die meistens relativ schnell raushören und mir vielleicht weniger über die Harmonie lehre, als vielmehr über das Gehör raushören. Ah, das ist auf jeden Fall ein G-Dur, dann ist das ein A-Moll. Ach so, da müsste ja der nächste Akkord. Und ich kann mir dann relativ schnell Dinge so raufschaffen. Ne?
Ja.
Ich war noch nicht in der Lage, das vernünftig und gewinnbringend einzusetzen. Ich habe halt irgendwann mal festgestellt, es gibt schon auch eine Verbindung zur Musik, die ich habe, die man mir vielleicht nicht so theoretisch auseinandersetzen muss, die da ist und die über die Rhythmusgeschichte, die ich halt am Schlagzeug habe, hinausgeht. Das fand ich natürlich ganz cool.
Also du hast dann erst angefangen, so Lieder nachzuspielen dann, oder hast du gleich von Anfang an so gemerkt, oh, Mensch, ich muss was Eigenes machen? Oder wie bist du da weitergekommen, hast du dich weiterentwickelt?
Interessante Frage. Dazu muss ich sagen, dass es mit meinem Selbstbewusstsein nicht so weit hergeholt ist oder zumindest damals nicht war. Ich bin im Rahmen meiner Krise auf jeden Fall zu der Erkenntnis gekommen, ich habe viele Dinge nicht gemacht, weil ich sie mir einfach selber unterbewusst gar nicht zugetraut habe oder das Gefühl hatte, das steht mir gar nicht zu. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Also ich meine, ich habe natürlich schon Ahnung, woher das kommt, aber das muss ich jetzt hier gar nicht so auseinandersetzen. Ich glaube im Nachhinein, ich hätte viel früher diese Möglichkeit nutzen sollen, das zu tun.
Ja.
So. Hat sich aber erst nach dieser Krise ergeben, dass ich mich überhaupt wirklich daran getraut habe, gesagt habe, jetzt machst du es einfach. Und du stehst auch erstmal überhaupt zu der Erkenntnis, dass du Lust hast, vorne an der Bühne zu stehen. Das ist nämlich ein ganz großer Unterschied, ob du hinten am Schlagzeug wie hinter so einem Burggraben geschützt bist und dir kann nichts passieren.
Ja.
Oder ob du wirklich vorne stehst und singst. Das ist schon mal eine ganz andere Nummer, weil du halt direkt über die Stimme, du hast gar keinen Umweg über ein Instrument oder Trommelstöcke oder so. Und wenn du dann auch noch eigene Songs präsentierst, die dir auch noch wichtig sind,
schon also, für sich, ne?
Das letzte Jahr beim Sternzelt-Konzert da an der Kaltberg-Oase, da ging mir richtig die Düse. Da habe ich das Gefühl, du stehst hier gerade splitternackt.
Aber man hat dir das nicht wirklich angemerkt. Das hast du dann ganz gut versteckt.
Gut, das ist wahrscheinlich auch einfach dem Profitum, das ich ja nur seit über 20 Jahren betreibe, geschuldet. Man lernt ja auch, ne? So.
Ich finde das spannend. Du sagtest eben so, das müssen wir gar nicht so ausführen. Ist auch völlig in Ordnung. Mal einmal kurz hier, ne? Habe ich extra angezogen heute hier.
Ha, weißt du noch? Sehr gut, ja, weiß ja. Ich noch. Er hatte nämlich das Konzert, das wir letztes Mal gemacht haben, da in der Kalkbergoase, da hat er auch seine GoPro geschnappt, dieselbe, über die wir hier jetzt gerade filmen, und hat extrem cooles Zeug dazu beigetragen. Das müsst ihr euch bei Gelegenheit mal angucken.
Ja, hast du das eigentlich, also du hast ja einen Song hast du damit zusammengeschnitten,
ne?
Hast du dann noch irgendwo das Komplette für dich wahrscheinlich
zusammengeschnitten? Ja, für mich habe ich auch noch nicht zusammengeschnitten. Ja.
Das ist ein Mega-Aufwand.
Da kommt wieder dieser, ja, ich scheue ja den Aufwand nicht, aber da kommt wieder dieser Perfektionismus im Sinne von, kann man das überhaupt so anbieten? Weißt du? Habe ich total viel Probleme mit. Ich habe ja permanent Diskussionen auch mit Ralf. Ralf von Kalper Kaffee, der ein sehr, sehr langer Freund von mir ist und der einer der wenigen ist, die mich kritisieren dürfen und auch mich auf den Pott setzen dürfen und Uli genauso, weil ich einfach weiß, dass sie auf meiner Seite sind. Ne? Hm. Also das ist auch so eine Geschichte, die ich erstmal lernen musste, dass es darf einen nicht jeder ohne weiteres kritisieren. Also die meisten Menschen haben meiner Ansicht nach überhaupt gar nicht die Erlaubnis, sich über andere Menschen ein Urteil zu bilden. Das sind immer nur ganz wenige. Und jeder,
das ist auch ein Unterschied, so kritisieren und spiegeln. Wir haben auch eine Folge Spiegeln gemacht, der Michi und ich. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, um für sich selber weiterzukommen. Ja. Da kommt es eben darauf an, kritisiert derjenige mich jetzt, also wirklich im negativen Sinne, oder spiegelt er mich nur gerade und zeigt mir eigentlich nur, was gerade mit mir passiert. Ja. Und das ist was mich auch bislang zwar noch nicht dahin gebracht hat, wo ich eigentlich hingehöre, aber auf jeden Fall auf dem richtigen Weg jetzt schon gebracht. Und deswegen finde ich das so spannend, mich mit dir jetzt auch zu unterhalten, weil ich auch mal so von Anfang an das Gefühl hatte, irgendwo du bist auch auf so einer ähnlichen Spur. Und du hast es ja auch selber gesagt, du warst auf so einer Sinnkrise und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist das alles so nicht das Richtige und weiß der Geil was. Und machst dich selber klein, obwohl du eigentlich viel drauf hast. Und das ist so ein Künstlerding. Offensichtlich, also Leute, die sehr kreativ sind, die machen sich sehr schnell klein und sind sich selber gar nicht dessen bewusst, was sie können. Und können das auch nicht so richtig annehmen für sich, bis das dann so Stück für Stück in mühsamen Schritten dann so weiterkommt. Ne? Also so.
Das trifft ja nicht auf alle zu, ne? Da kriege ich aber manchmal auch im wahrsten Wort so eine Krise. Ja.
Das ist
finde ich auch gut. Es gibt so viele Leute, also ich stehe ja immer so ein bisschen auf speziellen Fuß mit den Sängerinnen, also noch mehr als mit den Sängern, auch aus Erfahrung, weil ich viele kennengelernt habe, die unterm Strich auch nicht abliefern, was sie eigentlich müssten, um es wirklich professionell zu machen, in meinen Augen und mit meinem Anspruch an Professionalität und Perfektion und so weiter, die aber halt aufgrund ihres Aussehens, ihres, ich nenne es jetzt mal weiblichen Verhaltens, in Addition mit der Position Sänger zu sein, das heißt weder viel Instrumente zu haben, die man schleppen muss, und auch irgendwie das Gefühl zu haben, man kann es sich erlauben, später zur Probe zu kommen oder die Probe ausfallen zu lassen oder auch erst 10 Minuten vor dem Auftritt zu kommen, dafür schon 10 Minuten nach dem Auftritt weg zu sein, nicht zu helfen und das Gefühl immer zu haben und auch auszustrahlen, ich bin hier in der Band noch was ganz Besonderes. Hm. Das ist etwas, das hat mich schon immer aufgeregt, aber dass sie damit auch noch durchkommen, das bringt mich regelmäßig auf die Palme bis zum geht nicht mehr.
Liegt das jetzt daran, dass das Sängerinnen sind? Wird das bei Sängern auch funktionieren?
Sänger sind auch so, definitiv. Ja? Aber auch Sängerinnen so haben einfach, jetzt bin ich natürlich auch ein Mann, insofern...
müssen wir aufpassen, was wir sagen.
Du, ihr könnt danach gerne euren Shitstorm loslassen, da bin ich inzwischen echt relativ relaxed, weil ich habe da meine Einstellung zu und bin auch immer bereit, sobald ich mal eine andere Erkenntnis habe, werde ich halt das propagieren. Ne? Aber das ist aber auch einer der ganz entscheidenden Punkte dabei. Die Krise war für mich gar nicht weniger die Erkenntnis, dass ich jetzt eigene Songs machen will, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass ich selber dazu stehe, dass ich das will. Weil mir ist da klar geworden, dass ich das immer schon wollte.
Ja.
So. Und was für mich auch problematisch war im Sinne dieses Perfektionismus, ich glaube, dass ich ein viel besserer Drummer bin als Sänger, das ist einfach so. Ich weiß jetzt aber auch, dass es auch beim Gesang nicht um höher, schneller weitergeht. Hm. Ne? Am Schlagzeug bin ich zum Beispiel ein extrem miserabler Solist. Ich versuche das oft zu vermeiden, mache das erst so seit 2-3 Jahren, dass ich mir einen Platz schaffe, wenn es um Solo geht, dass ich sage, okay, ich denke jetzt auch gar nicht nach, ich spiele einfach und guck, was passiert. Auf die Art und Weise wird es für mich spannend und es ist auch mal ein bisschen cheesy, aber mal ist es auch ganz cool. Ich denke, super. Ne? Aber ich habe auch nie so Solo-Konzepte in dem Sinne geübt. Und ich denke mal, ich habe ein paar Mal auch Sachen produziert, wo Sängerinnen dabei waren, die auch noch relativ am Anfang standen und habe mich da auch oft über Situationen aufgeregt, wo ich zum Beispiel in einer Ballade, wenn die Melodie sich hochsteigert und da ist der Höhepunkt und dann kommt vom Gesang ein stehender, hoher, druckvoller Ton, der lange aushält, finde ich super, kriege eine Gänsehaut. Hm. Und ich habe viel mehr als nur einmal erlebt, dass dann irgendwie die Sängerin dachte, und jetzt muss ich nochmal richtig zeigen, was ich kann. Und in dem Moment, wo alles gesagt war und geil war, kam dann nochmal so ein bis wirklich keine Luft mehr da, weil ich so denke, oh Mann, den Moment versaut so. Ja. Ne? Also ich habe im Laufe der Jahre gelernt, weniger ist mehr. Ich habe dieses, was man von Michelangelo sagt, ich glaube, das habe ich endlich begriffen, dieser Spruch, die Figur ist in dem Block ja schon drin. Ich muss nur alles wegkloppen, was nicht zu dieser Figur für gehört. Und dann habe ich die Figur.
Auch neu.
So. Mhm. Kenne ich auch nicht. Ist also eigentlich relativ bekannt. Klappen
Leitsätze bei dir? Stell ich auch mal gerne die Frage. Liebst du noch Leitsätze? Sowohl positiv als auch negativ? Und wenn ja, welche funktionieren bei dir besser?
Naja, es funktionieren natürlich die am allerbesten, an die man wirklich unterbewusst glaubt. Das ist ja klar. Man hat ja die Fähigkeit, sich über sein Bewusstsein die Leitsätze zurechtzufummeln und sie ins Unterbewusstsein zu pflanzen. Und ich finde, dass das in manchen Belangen sau schwer ist und in manchen Belangen sehr einfach, weil diese Leitsätze immer da waren und man oder ich nach denen auch leben kann. Mhm. Hast du gerade ein Beispiel für einen Leitsatz?
Ich habe mich da eben intensiv mit beschäftigt. Und auch über diese Leitsätze bin ich eigentlich auch so ein Stück weit in die positive Richtung wieder gekommen, weil ich gemerkt habe, dass negative Leitsätze bei mir eine große Rolle gespielt haben.
Bei wem tun Sie das nicht?
Zum Beispiel, ja, also sicherlich bei vielen, aber ich glaube, also bei mir, also mir war es jedenfalls nicht so bewusst, dass das so, so eine große Rolle spielt. So habe ich gerade vor kurzem zu Hause gehabt, ne? Erst die Arbeit in das Vergnügen kam zum Beispiel, das hat für mich, das war ganz normal. So, meine Frau sagte das nämlich gerade, so, ja, nee, so, ja, erst die Arbeit, so, Hausaufgaben, ne? So, komm, erst die Arbeit, dann ist das Vergnügen, hat für mich eigentlich immer Arbeit in einem negativen Licht stehen lassen. Arbeit ist negativ, Spaß ist positiv, so. Das hatte also beides nichts miteinander zu tun. Arbeit und Spaß, strikt voneinander getrennt. Ja. So, das sind so Kleinigkeiten.
Ja.
So, und,
oh, die sind sehr groß. Das ist überhaupt keine Kleinigkeit.
Nee, also...
Also gar nicht. Ja. Da hängt ja die ganze Lebensqualität von ab.
Ja. Also so kleine Dinge, die so nebensächlicher passieren, diese Leitsätze, die eine große Wirkung dann haben. Und so habe ich mir dann ganz bewusst mal, als ich da bei meiner Reha gewesen bin, so einen Stapel von, ich weiß nicht, weit über 100 Leitsätzen zur Hand genommen, habe die dann durchgeblättert. Und die gleich raussortiert, wo ich sofort gemerkt habe, so die passen zu mir. Und die dann nochmal durchgelesen und dann so raussortiert, bis ich so, ich glaube, 10, 15 Stück irgendwie hatte. Und das ist schon klasse. Also die bleiben auch drin, die dann zu mir passen, die fallen mir sofort ins Auge und die bleiben dann noch haften. Auch beim Sport zum Beispiel war das, jetzt komme ich gerade spontan nicht drauf, das war Erlebnis vor Ergebnis zum Beispiel. So, weil ich auch mal sehr ehrgeizig war beim Sport. Und das sind so Kleinigkeiten, die kommen jetzt immer wieder im Kopf, wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, wenn es nur jetzt mit den Kindern irgendwo am Rumbolzen ist, wo ich dann in dem Moment dann denke, okay, nee, das geht jetzt nicht darum, dass du jetzt hier unbedingt ein Tor schießt. Ne? Das ist einfach cool, dass du jetzt gerade hier mit den ganzen Kiddies hier am Daddeln bist. Hier.
Oh ja,
so, und das,
da habe ich auch gesehen.
Das sind eine Kleinigkeit, aber es funktioniert wirklich. Und das finde ich eben spannend. Deswegen mache ich auch solche Sachen hier so gerne, weil ich jetzt auch jetzt wieder mit jemandem spreche, den ich zwar schon so ein ganz bisschen erkennen durfte, aber lerne jetzt wieder so neue Dinge kennen und hey, selbst der hat solche Probleme und kommt aber auch irgendwie mit klar und findet also seinen Weg. Und ich nehme dann auch immer gerne ein bisschen was dann davon mit für mich und es bleibt ja immer wieder was davon hängen. Und manchmal hilft es einfach nur zu wissen, okay, es gibt ja noch andere, die genauso leiden.
Ja. Und ich glaube auch, dass das eigentlich so gut wie jeder solche Phasen hat und das ist auch gut so. Ne? Krise, der Begriff Krise ist ja eigentlich immer recht negativ so beklebt. Ich habe ein Buch gelesen von Garry Kasparov. Da geht es auch um so Strategien des Lebens und so weiter. Er hat das natürlich immer so ein bisschen mit dem Schach verglichen. Aber irgendwann stand drin, ich kriege das nicht mehr so zusammen. Aber er hat den Begriff Krise eben als sehr wichtigen und guten Punkt erlebt, weil das die Phase einer Parabel ist, in der klar ist, wir sind hier unten, ne? Da ist ein ganz entscheidender Wendepunkt und der ist ja wichtig. Wir brauchen unbedingt immer regelmäßig Wendepunkte. Und die Krise heißt ja nicht automatisch, ich habe jetzt meine Familie großgezogen, war es das, was ich wollte, hätte ich lieber Karriere machen sollen, sondern die trifft ja meistens nur auf die Leute zu, die eine Familie großgezogen haben und vielleicht lieber Karriere gemacht hätten. Ein sehr guter Freund von mir hat Karriere gemacht. Der hat Angestellte, Kohle, alles da, läuft. Der ist jetzt in sehr hohem Alter Vater geworden und ist jetzt viel ruhiger und richtig zufrieden. Natürlich immer die Überlegung, oh, wenn meine Kinder groß sind, bin ich schon, vielleicht erlebe ich das gar nicht mehr. Aber ich sehe, der ist so gesettelt und kann mit den Kindern so gut umgehen. Die haben einen so unfassbar guten Vater erwischt. Ne? Also es ist für jeden was anderes. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man öfter in seinem Leben diese Punkte nicht nur hat, sondern sie auch wirklich intensiv durchlebt und auch genießt, weil sie bringen einen weiter. Und die Leitsätze gehören natürlich dazu. Denn der erste Leitsatz ist ja schon in dieser Frage drin. Will ich eigentlich das machen, was ich die ganze Zeit mache? Ist es eigentlich das, was ich will? Und wenn es das nicht ist, was will ich dann?
Ja.
Daraus entwickeln sich ja möglicherweise neue Leitsätze.
Ja.
Und was du erzählt hast, kenne ich natürlich auch. Dieses, das habe ich ganz, ganz früh indoktriniert bekommen und da leide ich heute noch dran. Und es fällt mir ganz schwer, das wirklich wegzustoßen und abzubrechen. Sieh zu, dass du einen guten Job hast, dann hast du ja gleich schon ein tolles Hobby. Diesen Spruch habe ich sofort gehört, als rauskam, ich habe ein super Talent für Musik und speziell für Rhythmik. Das heißt, Musik als Beruf stößt sich ab in meinem Unterbewusstsein.
Ja.
Das war ein Leitsatz, immer. Bis ich irgendwann als Jugendlicher mit 12 jemanden kennengelernt habe, der eben Berufsmusiker war. Der erste Mensch, Peter Scholz, der auch richtig getrommelt hat, wo ich sofort gesehen habe, ach, so geht das. der hat das Set echt zerlegt. Das habe ich vorher überhaupt noch nicht erlebt. Und naja, der war dann unterwegs mit einem sehr guten Freund meiner Eltern, der für mich auch sehr mentormäßig dabei war, Jürgen Lugge. Der stieg in Jürgens Band ein. Jürgen hat mich schon gebabysittet, also ich habe auch noch ganz frühe Kleinkinderinnerungen an ihn. Und er hat auch Songs geschrieben, war Gitarrist und hat mich auch immer sehr gefördert. So, ne? Aber es war immer so eine Sonderrolle und ich hatte, das ist mir auch später erst klar geworden, diese Beziehung zur Musik als Lebenssinn, als Beruf, als Job, als du bist halt in der Identität der Musiker. Ne? Das war nie wirklich tief drin. Und dann habe ich mich immer an solche Leute wie Jürgen geklammert, die haben das auch gesehen, aber die waren auch relativ machtlos. Jürgen hat mich dann später zu Torfrock reingeholt, wofür ich ihm natürlich Ewigkeiten dankbar bin. Und ich war ein paar Jahre dann bei Torfrock, bis ich irgendwann nach einem Gig nach hinten gegangen bin, zum Catering, noch mir ein bisschen was zu schnabulieren geholt habe, wieder rausgegangen bin, es war eine Sommernacht, und habe dann unsere Techniker beobachtet. Und da hatte ich so einen Schlüsselmoment, wo mir klar geworden ist, die haben ihre Position gefunden. Wenn du als Techniker da draußen bist und einen guten Job machst, musst du das lieben. Weil als Techniker stehst du viel früher auf, du keulst viel mehr, du bist viel länger unterwegs, du bist länger am Venue, weil du musst dann nachher noch abbauen und du musst die ganze Show fahren. Und meistens fährst du, wenn man auf Tour ist, in der Nacht auch zumindest noch die halbe Strecke zum nächsten Venue. Und bist aber nächsten Morgen teilweise um 8 schon wieder auf der Baustelle. Das ist richtige, harte Knochenarbeit. Und wenn du die nicht liebst, dann hast du keine Chance. Ja. Und wenn du aber mit Leuten zu tun hast, die das lieben, mir ist dann irgendwann klar geworden, es gibt auch gar keine Ungerechtigkeit, dass die dann da sind im Hintergrund, vielleicht auch ein bisschen weniger Geld kriegen, mehr keulen müssen, sonst wie, und ich auf der Bühne stehe und mich sozusagen feiern lasse, zumindest in der Band, die dann halbwegs gut läuft, erst um 16 Uhr erscheine zum Soundcheck und man hat halt eine andere Rolle. Wenn wir die Techniker nicht hätten, hätten wir keine Chance. Mhm. Wenn wir nicht die Band wären, die gut läuft, hätten wir keine Produktion, für die die Techniker dann arbeiten könnten.
Das ist ein großes Gesamtkonstrukt. Ne?
Unbedingt.
Ich habe es ja bei den Oase-Konzerten ja auch gemerkt. Da war ich ja nun auch der Techniker zwischendurch. Und wir haben ja auch sonst wann immer angefangen, damit den ganzen Vorbereitungen, das Zelt aufgebaut und die Technik irgendwie alles hingewuschelt. Und für mich war das so beides. Also es hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Bin mal gespannt, wie mein Blick dieses Jahr so auf die ganze Sache so fällt, weil ich mich ja nur selber auch so ein bisschen, zwar in einem anderen musikalischen Bereich, ich mach's ja nur am Computer, da will ich ja nochmal was zu sagen. Aber also da habe ich immer nur diesen positiven Blick auf jeden Fall nach oben zu den Künstlern gehabt, die dann da waren. Ich fand das einfach mal toll, diesen Mut dann zu sehen bei den Leuten, die dann da waren, so hey, die trauen sich das dann halt, sich auf die Bühnen zu stellen vor den Leuten und dazu die zu unterhalten. Der eine mehr, der andere weniger. Einige, die haben halt nur für sich so gespielt, ne? Und andere waren dann wirklich Entertainer. So, du hast ja auch alle irgendwo damit einbezogen, bist da rumgegangen. Und das habe ich da auch so empfunden. So, jeder hat halt seins. Und nicht, ich mache jetzt für dich da die Bühne klar. Also natürlich schon,
so,
aber nicht im Sinne von, ich bin tiefer in der Hierarchie, sondern es ist einfach, jeder hat so sein. Seinen Platz dann, ne? Und keiner könnte jetzt ohne den anderen. So, wenn du nicht kommen würdest, bräuchte ich das alles nicht aufbauen.
Ja, genau.
Und wenn jemand anders nicht aufbaut, dann kannst du da nicht abliefern. So. Also das ist, also deswegen, ich finde es schön, ich bin manchmal so ein bisschen neidisch auf die Menschen, die wirklich das finden, was zu ihnen passt. Und ich bin immer noch am Rumrudern, weil ich so viele Interessen habe. Das fällt mir unheimlich schwer, mich jetzt auch irgendwas festzulegen. Ne? Also ich habe halt Bock auf selber Musik zu produzieren. Ich habe aber auch genauso viel Bock darauf, das irgendwo zu zeigen oder nochmal wieder was ganz anderes dann zu machen. Ne? Ich würde auch gerne ein Instrument spielen können, ich kann es aber nicht. Ich kann es halt dann nur über den Computer machen, wo manch einer sagt, hätte ich auch keinen Bock drauf, könnte ich jetzt auch nicht. Ist ja letztlich auch wieder eine Begabung, also die sagen, ja, es ist ja nur am Computer gemacht, ne? Der soll sich dann mal an den Computer setzen, dann soll er mal einen tollen Hit produzieren. Also das ist auch nicht so einfach. Also es ist halt was anderes.
Also
es ist eben kein Instrument.
Doch, ne?
Aber es ist so gesehen ist dann das Instrument halt das Musikprogramm. Ne? Und da musst du ja auch mit Harmonien dich auseinandersetzen,
ja,
mit Noten, und wenn es da schief klingt, klingt es genauso schief, als wenn du eine Gitarre halt
anschlägst.
Ne?
Also aus diesem Punkt bin ich schon lange hinweg. Ich habe nun lange Zeit für die Firma Roland gearbeitet, die ja nun marktführend ist auf dem Gebiet der elektronischen Musikinstrumente, und hatte irgendwann einmal so einen Flash. Da kamen diese Rhythmusmaschinen raus, die Danceboxes, die MC 303 und 909, wie die alle hießen, mit denen ich im Leben nichts anfangen könnte. Mhm. Bis dann irgendwann diese Drum- und Bass-Geschichte modern wurde, wo Beats programmiert sind, die du als Drummer dir nie ausgedacht hättest. Weil die einfach vollkommen verschoben sind eigentlich und weil sie eigentlich auch unspielbar sind. Und ein paar Jahre später, und ich habe das immer abgelehnt und gesagt, das ist ja Dreck im Computer und genau was du gerade gesagt hast. So, ne? Und dann auf irgendeiner Messe, ich glaube es war Jojo Meyer, ich bin mir nicht mehr sicher, spielt einer die so ein Drum- und Bass-Zeug an einem Live-Set. Hm. Und ich bin hinten übergefallen und gedacht, oh Gott, wie geil ist das denn bitte? Und da habe ich, das war für mich auch so ein Schlüsselmoment, wo ich begriffen habe, ah, okay, Computer sind für Leute, die computermäßig denken, natürlich total geil. Denn die kreieren Sachen oder können Sachen kreieren, auf die der altbackene oder Oldschool-Musiker, zu denen ich mich auf jeden Fall zählen würde, nie kommen würde. Aber na und? Es ist doch deswegen nicht besser oder schlechter. Ja. Und immerhin war es ein gesamter Stil. Und für die Drummer war es dann ein paar Jahre wirklich eine Herausforderung, so ein Zeug zu spielen und zu üben. Das war ja in den 90ern dann ultramodern und ist auch total geil und hat einen großen Beitrag zum Modern Drumming beigetragen.
Beeinflussen sich alle auch so ein
absolut
bisschen.
Absolut.
Ne? Insofern inspiriert sich dann darüber und dann wieder darüber. Und
jeder, der das bewertet, ist ein Idiot. Das Ergebnis zählt. Hast du am Ende Musik, die dich berührt? Ja oder doch? Und es gibt auch elektronische Sachen, die mich berühren oder die ich auch cool finde. Und Musik ist ja auch für verschiedene Stimmungen da. Ich kann auch nicht den ganzen Tag nur Balladen hören und riech ja durch.
Ja. Ne?
Es muss das auch mal
Krach machen. Stimmungsabhängig. Das ist bei mir genauso. Ich lege mich da auch nicht fest. Ich habe zwischendurch mal versucht, ich weiß gar nicht, warum das kam, ob ich da auch wieder fremd beeinflusst wurde oder was. Ich weiß es nicht. Da habe ich dann versucht, mich von meiner Techno-Schiene mal abzuwenden, weil irgendwie fast alle in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, halt Popmusik, Rockmusik und sowas gehört haben und irgendwie, ich habe da keinen Anschluss zu irgendwelchen Leuten gefunden, also über die Musik jetzt eben, und hat sich bis heute auch nicht geändert und dachte, ah, irgendwie muss ich da weg und habe ich mich dazu gezwungen, andere Musik zu hören, das hat aber nicht funktioniert. Ich bin immer wieder zurückgekommen und auch jetzt, wenn ich Musik zu Hause mache, ich versuche dann ab und zu mal auch mal ein paar Hip-Hop-Beats irgendwie zu basteln, so, das klappt dann zwar auch, aber letztlich, wenn ich so rumprobieren bin, ich komme immer wieder auf meine Elektronikschiene zurück und dann frage mich noch, warum strenge ich mich eigentlich so an, warum mache ich mich eigentlich so kaputt damit, ne? Also mache ich einfach mal Ding und wer weiß, vielleicht kann man sowas ja auch mit den anderen Sachen, wie du schon gesagt hast, sowas kombinieren, ne? Finde ich auch mal so eine Crossover-Sachen zu machen, finde ich auch mal spannend und ich habe nach wie vor Probleme damit, wirklich so einen Aufbau hinzukriegen. Ich habe jetzt gerade angefangen, mir einen fertigen Song auf eine Spur zu legen und mir das als Vorlage zu nehmen, damit ich wenigstens mich so ein bisschen an so eine Reihenfolge, an Aufbau dann halten kann. Und das funktioniert auch schon ganz gut. Und ja, aber wirklich eigene Sachen hinzukriegen, so einen ganzen Song, das ist nach wie vor für mich ein Riesenmoor.
Kann ich nachvollziehen.
Das frustriert mich auch.
Das sollte es nicht. Also es geht ja schon darum, auch solche Momente zu überwinden. Und ich genieße Momente, wo ich das Gefühl habe, es geht gerade nicht weiter. Und finde mich manchmal, es gibt ja auch keine Pauschallösung. Es gibt weder eine Pauschallösung, wie man Songs schreibt, noch gibt es Pauschallösungen, in welchem Zeitraum ein Song entsteht, noch gibt es Pauschallösungen, in welcher Reihenfolge oder in welchem Ablauf ein Song entsteht. Es ist immer unterschiedlich und das ist auch okay so. So, manchmal kommt mir die Idee in der Dusche und ich weiß sofort, das ist cool. Und manchmal sitze ich eine Woche an einer einzigen Zeile, weil sie einfach nicht so flutschen will, wie sie soll.
Aber schaffst du es denn dann trotzdem immer noch an dem Lied weiterzumachen?
Ja, natürlich.
Ja, das ist ja schon mal viel wert. Ja.
Also ich brauche immer irgendeine Inspiration, das ist ganz wichtig. Worüber schreibe ich? Ich schreibe in Deutsch, das ist mir sehr wichtig, weil ich es sehr mag, mit Worten zu spielen. Das kann ich in Deutsch immer am besten, weil das meine Muttersprache ist. Und nichts reißt mir mehr die Fußnägel weg als so sinnfreier, klischeebehafteter, völlig hohler Schlager. Deswegen habe ich mit so Sachen wie Helene Fischer oder sowas, was so standardmäßig ist, totale Probleme und muss mich da wirklich zusammenreißen und sagen, okay, da gibt's eine Masse, die findet das gut, für die bedeutet das was, dafür ist Helene Fischer da, in Ordnung. So, ich möchte mich nicht überheblich hinstellen und sagen, das ist ja nur Dreck, was sie macht, aber ich komme unterm Strich nicht damit klar, zu sagen, das ist jetzt unbedingt gut qualitativ. Ist es in meinen Augen nicht.
Ist dann auch trotzdem bedient
es. Ja, es ist natürlich schwer zu beurteilen. Mhm. Aus welchem Blickwinkel willst du es beurteilen?
Ja.
Ich bin Musiker, ich untersuche einen Song auf eine Spannungsstruktur. Hat der Text was auszusagen oder nicht? Wenn ich so eine Zeile höre wie Tanz auf dem Vulkan, dann ist es schon vorbei. So, ja. Das ist ein dämliches Klischee, es sagt gar nichts aus und ist so hohl wie nur irgendetwas. Das ist eine Zeile, die man nicht verwenden darf. So, es geht nicht. Meiner Meinung nach.
Du bist so heiß wie ein Vulkan? Das geht dann. Das geht dann.
Ich habe schon überlegt, dass man damals gar keine Chance hatte, weil es nur 3 Programme gab und man mit Dieter Thomas Heck und Roland Kaiser und so einfach groß geworden ist. Aber nimm Udo Jürgens. Den bewundere ich gnadenlos. Der hat so tolle Songs rausgehauen, die er so wundervoll interpretiert hat, dass ich denke, ja, geht doch. Das ist auch Schlager, aber es funktioniert schon. Es gibt Schlager, da geht mir wirklich das Herz auf. Alte Sachen, Capri Fischer, Volare, habe ich das erste Mal bewusst leider gehört mit diesen grottigen Gypsy Kings. Volare, Schrammel, Schrammel, oh!
So? Hatten die das auch mal gespielt?
Das weiß ich, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Es hat jedenfalls ewig gedauert, bis ich mal das Original gehört habe.
Ja.
Was ja ein wunderschöner Song ist, wo ich dachte so, oh, toll. Also es hängt wirklich so viel zusammen, bis man ein Ergebnis hat und denkt, das ist richtig toll. Und trotzdem kannst du dann einen berühren und den anderen völlig kalt lassen. Ja. Habe ich auch oft erlebt.
Aber das ist ja auch das Gute, dass du dir das ja aussuchen kannst, was du hörst. Ne?
Ja, also nimm doch das, was dir irgendwie zusagen, wo du das Gefühl hast, ja, hier kenne ich mich aus und das finde ich auch richtig toll. So, wenn es bei dir Techno ist, dann mach verdammt Techno. Aber mach bitte guten Techno. Ja. Darum geht's. Finde raus, was macht es denn an der Techno-Geschichte aus? Was ist es? So, und arbeite damit.
Das habe ich gerade gestern Abend zum Beispiel versucht. Ich mache mich ja mal vorher schon immer verrückt. Wenn ich jetzt anfange, irgendwas zu machen, manchmal fange ich dann nur beim Intro einfach an, manchmal irgendwo zwischendurch, da fällt mir irgendeine Melodie ein. Also ich habe ja, ich weiß nicht, wie viele angefangene Sachen da. Aber da habe ich dann einfach mal so gedacht, jetzt schnappst du dir einfach irgendwelche Synthesizer da raus und so und dann fängst du einfach mal irgendwie an und bastelst du irgendwas zusammen, ohne drüber nachzudenken, also wirklich zu produzieren, ohne zu denken. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also mir eben nicht Gedanken zu machen, so, okay, jetzt hast du den Aufbau und jetzt musst du das so machen. Also da mal die Zügel mal ein bisschen lockerer zu lassen.
Ja.
Und ich glaube, ich mache mich ja immer, also bei so vielen Dingen, ich verkopfe da total und dann setze mich wieder unter Druck und sage, jetzt musst du das ja fertig machen und das war beim Podcast genau das Gleiche. Was habe ich zwischendurch schon wieder für einen Druck gehabt, dass ich gesagt habe, jetzt musst du ja, eigentlich hast du gesagt, jede Woche und jetzt alle 2 so und jetzt ist Michi raus und was machst du jetzt auch scheiße und jetzt ist wieder weg und was machst du jetzt und jetzt musst du ja wieder was abliefern. Nee, eigentlich, ich könnte jetzt ja auch alles sagen, ich höre auf. Das ist ja alles meine Entscheidung. Also ich bin da sehr, sehr hart mit mir selber und muss da deutlich lockerer werden.
Da hätte ich einen Tipp für dich.
Na?
Ersetz doch einfach jedes Mal, wenn du sagst, ich muss, das durch ein ich will. Schon nimmst du dem die Schärfe und gibst dem viel mehr Kraft.
Ja.
Du willst es auch machen.
Ja.
Das ist auch ein cooles Projekt. Du kriegst auch irgendwie Resonanz dafür und
die da Resonanz, kommt was bei rum. Sage ich an der Stelle mal danke an Arne. Das war vor 2 Tagen, glaube ich, war das, wo ich überlegte, stimmungsmäßig war ich gar nicht gut drauf. Und ich dachte, jetzt übermorgen, weil ich habe mich eigentlich darauf gefreut. Ich habe mich auch darüber gefreut, dass du zugesagt hast.
Ja, logisch.
Und ja, aber ich war von der Stimmung her, aufnehmen und auch irgendwie wusste ich so gar nicht richtig, worüber redest und dies und das. Und dann kam ein Feedback, was ich durch Zufall gesehen habe, auf der Erzählma-Seite von Arne und hatte gesagt, Mensch, er fand das cool und auch die letzte Folge hat ihm halt gefallen, wo ich mich mit Gesa unterhalten habe und das hat mich dann wieder motiviert und ich brauche das. Und da ging mir so durch den Kopf, woran liegt das eigentlich? Und dann kam mir so ein Vergleich, so mit so einem Podcast ist das wie mit so einem Garagenflohmarkt. Da habe ich dann eigentlich Bock drauf, weil ich will meine Sachen ja auch loswerden. Ich habe ja irgendwie was so, gut, da sind das Sachen, die sollen eigentlich weg. Also ganz passt dann auch nicht, aber ich habe etwas, das soll raus. Ich möchte den Leuten das jetzt anbieten und stelle mich dann dahin, baue das alles auf und dann kommt da möglicherweise keiner. Oder es kommen ein paar Leute und die gucken sich das dann an und sagen, ja, das ist doch toll und gehen dann aber wieder. Und was am Ende dann bleibt, war dann der Garagenflohmarkt, aber irgendwie auch nichts. So, und deswegen freut mich das immer, wenn da mal Feedback kommt, weil sonst ist das so ins Leere rein. Ich mache es natürlich für mich, aber du gibst Konzerte ja auch nur, dass da mal Leute sind. Sonst kannst du zu Hause würdest du auf Jahre, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht Konzerte geben. Oder weil irgendwie das machst du für andere.
Und
so ist das, ne, sowas ist jetzt halt auch, das tue ich auch für andere. Natürlich für mich, weil es mir Spaß macht, aber irgendwo gehört das andere genauso dazu. Genauso wie der Techniker dann zu einer Band gehört. Gehört irgendwie das Publikum auch zu dem, zu dem Output, was ich jetzt in diesem Fall oder wir jetzt gerade geben. Und deswegen freue ich mich immer, wenn Leute sich dann die Mühe machen, die das auch konsumieren, auch sagen, hey, super, oder hat mir nicht gut gefallen, ne, weil
ja.
So das.
Ja, du kannst es auch nicht jedem recht machen, das geht ja sowieso nicht. Ne? Aber da kommt auch wieder die Frage, wer darf dich da kritisieren und wer nicht. Und
ach, grundsätzlich jeder. Ich komme da eigentlich ganz gut mit klar, weil ich kann ja entscheiden, was ich davon jetzt an mich ranlasse. Ne? Weil so weit bin ich glücklicherweise schon, dass ich mir sage, wenn jetzt einer sagt, das ist ja totaler Bullshit, den du da machst, das wird bei mir abprallen.
Ja.
Weil das ist einfach so, bläh, das ist ja.
Ja, bläh. Ja. Das prallt.
Aber wenn er mir jetzt sagt, das ist Bullshit, weil, und dann so ein paar Argumente mir dann noch gibt, dann kann ich damit was anfangen, dann kann ich sagen, hat er vielleicht recht, gucke ich mal, ob ich da vielleicht was dran ändere.
Und es ist schon gleich eine Kritik an der Sache und nicht an dir. Das ist ja auch nochmal so eine Nummer, ne?
Genau. Weil das ist vielleicht technisch nicht ausgereift, weil das ist irgendwie nur mit einer GoPro, Mensch, vielleicht solltest du mal drüber nachdenken, das vielleicht mal anders zu machen und hat vielleicht sogar noch einen Tipp, wie man es besser machen könnte. Und natürlich, besser geht immer. Habe ich auch schon gemerkt, das ist nur verbessern und nicht perfekt. Und das hat mich irgendwie mal gesagt.
Ach, es gibt so einen schönen Spruch, Perfektion ist Lähmung. Und ich glaube auch, dass das stimmt. Trotzdem kann ich mich relativ schwer davon lösen.
Ja.
Denn wenn du an den letzten 20% wie ein wahnsinniger Falz verbringst du selber 80% deiner Energie und 1% der Leute nimmt es überhaupt wahr und ist dann noch nicht mal bereit oder willens, das auch anzuerkennen.
Ja.
Nimm mal so ein, ich meine, wir sind heute in unserer technischen Welt so übersättigt und da läuft sie wieder.
Da sind wir wieder. Der Akku war alle. Schönen Dank an GoPro, ihr müsst mal bessere Akkus bauen oder irgendwas. Ach nee, ich will gar nicht rummotzen.
So. Nein, man muss es auch positiv sehen.
Ja, genau.
Wir haben den Faden verloren, wo waren wir noch irgendwie? Vegane Druckbleistifte oder so?
Nee, du hast irgendwas angesprochen, was mir auch oft durch den Kopf geht. Vegane Druckbleistifte?
Waren wir da nicht?
Dass das alles irgendwie viel wird mit 3D und Musik und dass du überlegst, ob das mal wieder in eine andere Richtung geht.
Ja, weil die Leute nehmen es einfach jetzt für selbstverständlich hin und erwarten das geradezu und dann lieferst du das ab und es ist überhaupt niemandem klar, was das für ein Aufwand ist, das zu machen. Und andererseits, die meisten Likes kriegen dann irgendwelche komischen Facebook-Videos, wo sich einer auf die Fresse packt und der andere es zufällig mit dem Handy gefilmt hat und es sofort streamt oder so. Ich finde, diese Schere ist ganz merkwürdig so. Und als Perfektionist bin ich natürlich, weil mich diese Filmgeschichte auch interessiert, hocke ich dann zu Hause, mache mir sonst viel Gedanken, wie installiere ich meine GoPros und wie schneide ich das denn? Hier müsste ich mal das Bild korrigieren und der Ton passt ja auch noch nicht, da musst du den Ton erstmal exportieren und machen und tun. Also ich mache in vielen Bereichen eine Heidenarbeit und bin jetzt im Moment in so einer Phase, wo ich mich frage, warte mal, du verrennst dich gerade komplett, ist es nicht sinnvoller, Leute zu finden, die das so verstehen, wie ich die Musik verstehe, also dass diese Geräte oder die Materie zu denen einfach spricht, so möchte ich es mal nennen.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, zu mir sprechen sie nicht wirklich. Ich kann mich damit auseinandersetzen, ich kann jetzt auch irgendwie los auf den Job und irgendwie einen guten Film abliefern oder ich behaupte mal, dass ich eine bestimmte Art von Film gut schneiden kann. Ich habe das zwar nie gelernt, aber ich gucke einfach hin und sehe, A, ist es synchron, B, passt es jetzt von der Spannung überhaupt? Ja. Aber da hört es dann auch auf. Und wenn du es richtig professionell machen willst, dann musst du aber auch das andere können. Ne? Du musst eine Kolorierung können. Du musst wissen, wie so ein Farbspektrum sich abbildet. Du musst wissen, was sendefähig ist und so weiter. Das sind Begriffe, die hört man irgendwann im Laufe der Zeit, aber deswegen kann ich das nicht. Ne?
Ja.
Also es wäre für mich eigentlich viel klüger. Und ich habe auch kürzlich erkannt, da will ich eigentlich wirklich hin. Wir hatten das doch letzte Woche gerade. Ich genieße das total. Du sitzt mit ein paar Leuten, die fähig sind, einfach am Tisch, trinkst deinen Kalkberg-Kaffee, den ihr unbedingt probieren und kaufen und trinken müsst. Das ist ganz wichtig.
Und, richtig von werden müsst.
Ja, und spinnst einfach rum. Und ich habe auch mit Ralf zusammen schon wahnsinnig viel gesprochen. Wir haben ja auch außerhalb der Musik in der Industrie wahnsinnig viele Sachen schon gemacht. Wir haben in Bad Segeberg einen kompletten Weihnachtsmarkt organisiert. Wir haben in der Diskothek eine neue Eröffnung gemacht. Da war ich dann, glaube ich, am Schluss gar nicht dabei, aber da ging es auch um das Thema Zapanale in Bad Doberan. So viele Sachen auf dem Kerbholz, wo wir auch unfallmäßig in Bereiche reingeraten sind, mit denen ich niemals gerechnet hätte und die, das muss ich jetzt auch sagen, eigentlich nie gewollt hätte. Also als wir den Weihnachtsmarkt da gemacht haben in Bad Segeberg, da haben wir eine mobile Eisbahn auf den Platz gestellt. Und für uns in unserer Musiker-Naivität oder aus unserer Musikersicht war vollkommen klar, wir müssen noch ein Dach organisieren, weil wenn es regnet, werden die nass, das ist doof. Und außerdem hängen wir da die Lampen rein. Das war für uns einfach von der, eine Bühne ist so, es war für uns selbstverständlich. Ja. Wir haben danach noch jahrelang immer mal wieder Kontaktanfragen gekriegt. Ihr seid doch die Spezialisten für Eisbahnen mit Dach. Da dachte ich so, hä, was? Das ist doch, und dann ist mir aber erst aufgefallen, tatsächlich, in Lübeck stand diese große Eisbahn, kein Dach. Hm. Überall Weihnachtsmärkte, wo sie so eine Eisbahn hinstellen, die haben alle kein Dach. So.
Okay.
Aber will ich Eisbahn mit Dächern machen? Nein, es interessiert mich nicht die Bohne. So, null.
Das weißt du doch erst, wenn du es ausprobiert hast.
Ja, ne? Ja, natürlich. Ich will es ja jetzt auch im Nachhinein gar nicht verfluchen, aber ja, man verbrät natürlich schon viel Zeit damit. Und ich glaube, es ist sehr, sehr sinnvoll, sehr viel Zeit intensiv mit der Frage zu verbringen, wer bin ich eigentlich? So, wie wichtig das ist, das habe ich erst im Rahmen meiner Krise so begriffen und ich beschäftige mich noch damit und ich will mich auch der Möglichkeit öffnen, das jeden Tag komplett über Bord werfen zu können, zu sagen, ja, bis gestern war ich das aus, war auch super, aber heute bin ich was anderes.
Ja.
Und ich glaube, die Kunst besteht aber darin, sich nicht zu verrennen, irgendwelche Sachen, sondern auch schon das zu finden, was die Identität ausmacht. Das ist bei mir die Musik. Und was Figuren wie Ralf und auch Uli mir regelmäßig vorwerfen und wo sie auch bestimmt recht haben, ist einfach, dass ich vielleicht aus Angst oder aus welchen Gründen auch immer davon abweiche in Dinge, die ich nicht hundertprozentig verantworten kann, weil die andere Materie eben nicht mit mir redet und immer notfalls eine Ausrede hätte, wenn es nicht so gut läuft oder wenn es doch nichts wird. Das habe ich jetzt erkannt. Das ist relativ frisch tatsächlich.
Ja.
Also stehe ich tatsächlich nochmal zum zweiten Mal jetzt in dieser kurzen Zeit mit meinem Projekt Herr Steinwiede gerade auf dem Sprungbrett und will springen und sagen, ich will es nach vorne bringen, die Risiken eingehen und es so lange machen, bis es den Erfolg hat, den ich auch gerne haben will.
Ja.
So. Und die,
das ist bei solchen Sachen auch immer schwierig. Ne? Also wo du von anderen Menschen, im Grunde, du bist ja abhängig davon, dass das... dass Leute das mögen, was du tust.
Ja.
Ist ja schon so, wenn du davon leben möchtest.
Ja. Andererseits weiß ich, dass es nur so funktioniert. Das ist mir auch vollkommen klar. Du brauchst immer Köpfe um dich rum, die am selben Strang ziehen. Natürlich auch bitte möglichst am selben Ende. Und die nachher mehr als die Summe des Ganzen sind. Das ist ja ein Phänomen, was man nicht erklären kann, aber du kannst es nicht erreichen, wenn du alleine bist. Also diese Arbeit reinzustecken, die richtigen Leute zu finden, halte ich inzwischen für extrem wichtig. Das habe ich immer sträflich vernachlässigt und gesagt, weil es so schwierig ist, solche Leute zu finden, stehe ich oft an dem Punkt, okay, bevor ich dem das jetzt beigepult habe oder der macht es sowieso nicht so, wie ich mir das vorstelle, mache ich es lieber selber. Das ist auch ein Grund, warum ich Webseiten programmiere, ein bisschen Filme mache, Audioproduktion mache, in der Industrie ein bisschen Netzwerk mache, LED-Wände aufbauen kann, Organisation machen kann, von allem so ein bisschen, weil ich immer das Gefühl habe, das geht sonst nicht, sonst macht es keiner und es funktioniert einfach nicht. Und ich bin genau jetzt an dem Punkt zu erkennen, nein, so komme ich nicht weiter. Also ich muss gucken, dass ich die...
Faszinierend, wie viele Parallelen da so bei uns sind.
Ist das so?
Ja, das ist... ich höre dir gerade sehr gerne zu.
Das haben ja auch bestimmt ganz viele Menschen.
Wahnsinn.
Also sicherlich, die meisten sind ja in der zweifelhaft glücklichen Situation, sich nie irgendwelche Gedanken zu machen. Die kriegen das halt irgendwie gelernt, jo, nach der Schule suchst du einen Job und dann hast du halt dein Geld und fährst einmal mehr in Urlaub.
Aber das ist ja auch gut, dass es die gibt.
Es ist gut, dass es die gibt.
Kann ja nicht jeder sich auf die Reise machen und total verrückt durchgeknallt sein Leben verlebt. Es ist auch wichtig, dass es die Bodenständigen gibt, die immer das Gleiche machen können. Ich meine, es gibt ja genügend Jobs, die wir brauchen, die genau solche Menschen brauchen. Die
ja,
sind genauso wichtig.
Das streite ich auch gar nicht ab, im Gegenteil. Ja. Aber trotzdem müssen ja auch die in diesem Bereich das finden, was sie richtig gut können. Das ist ja ganz wichtig.
Klar.
So,
klar.
Es gibt Leute, die wühlen gerne im Müll und haben das Gefühl, es ist mir gelungen, diese Rohstoffe richtig geil auseinander zu pflücken und ich habe hier richtig was gerissen. Was soll so ein Typ im Büro? Der muss gefälligst auf den Recyclinghof. Und ganz oft landen solche Leute dann beim Büro, während irgendwelche Bürohengste, die super sind im Zahlenschieben oder so, sich in irgendeinem Lager abkeulen oder so. Also auch in diesem ganzen Bereich, ist, ich glaube, da gibt es noch viel Bedarf. Und für mich wäre das Hauptfach in jeder Schule, noch vor Deutsch. Erkenne dich selbst. Alleine schon, weil das so ein ewiger Prozess ist mit so vielen Details. Was ist denn dein Talent? Was ist mit der Schwierigkeit, das Talent zu entdecken, die ja schon dadurch bedingt ist, dass es für dich nichts Außergewöhnliches ist, weil es ja dein Talent ist.
Ja.
So. ich zeichne super gut Comics, aber es ist ja nichts Besonderes. Ja. So, erstmal zu begreifen, dass es sehr wohl was Besonderes ist.
Das nur
ist
ja nur weil es für mich keine Mühe macht, heißt es ja nicht, dass es nichts Besonderes ist. Ne? So. Genau damit habe ich auch immer zu kämpfen.
Also wir haben alle zu kämpfen. Das ist, völlig normales Phänomen. Aber wieso ist das nicht das Hauptfach an jeder Schule? Erkenne erstmal, wo deine Stärke ist. Und dann, was kannst du mit deiner Stärke machen, um andere Leute damit irgendwie zu beglücken? So.
Ja, es ist halt wirklich schwierig, aus solchen Strukturen wieder rauszukommen. Das ist ja nur mein Ding gerade, im Grunde die Neuentdeckung meiner beruflichen Zukunft, weil ich damals über den Kreativweg da reingeschlittert bin. Ich wollte eigentlich auch so Werbedesigner damals werden und da reichte dann aber meine letzte Zensur leider nicht. Das letzte Zeugnis habe ich so ein bisschen verhauen. Und ja, war halt so und deswegen kam ich da nicht rein und mit 15, 16, da machst du dir jetzt auch noch nicht so großartig Gedanken. So, okay, wie kann ich das dann schaffen? Da war ich einfach nicht energisch genug.
Weil es kein Hauptfach an der Schule ist.
Ja, mit Sicherheit. So. Also ich habe das da auch nicht gelernt. Ich habe dann mein Praktikum über Möbelkraft gemacht, musste mich dann in so einen Anzug da reinzwängen und war unglücklich da. Also ganz, ganz furchtbar. Ich wusste schon mal, das war gut, ich wusste eben schon mal, was ich nicht will. Und bin dann eben irgendwie durch Beziehung da in den Malereibetrieb dann reingekommen und weil es hieß auch, ja, da machst du dann ja auch viele verschiedene Dinge und malen ist sehr kreativ, aber das war es halt nicht. Aber
also
ich war
malen drin, jetzt oder irgendwelche Häuserwände anstreichen?
Ja, genau, also Maler, Lackierer ist der Beruf ja so und das ist,
naja.
Ja, da. Und da war ich aber halt gut drin. Ich habe das als Jahrgangsbester dann abgeschlossen, das Ganze, was mir dann ja wieder so von außen gezeigt hat, oh, du bist ja gut da drin. Das ist ja deins.
Tödlich,
ja? Tödlich. Ja, somit habe ich mir mal irgendwie vorgemacht, dass das ja zu mir passt, dass das wohl das Richtige für mich ist. Und somit habe ich das jahrelang eben getan und war ständig frustriert, habe dann immer wieder mal andere natürlich dafür verantwortlich gemacht, dass dann der Chef das Problem ist oder dass dann die Kollegen das Problem sind, weil ich dann mit denen aus irgendwelchen Gründen nicht klarkomme oder dass alles um nicht passt. So und bin jetzt eben aus körperlichen Gründen dahin gekommen, letztlich, dass ich mein Leben selber in die Hand jetzt genommen habe und gesagt habe, so geht es halt nicht weiter. Und das ist schon gut so, dass das so ist. Das hätte natürlich viel früher schon passieren können, was du sagst, in der Schule, wenn es wirklich von Anfang an da ein bisschen mehr ein Auge drauf geworfen wird, hey, wer bist du eigentlich, was kannst du eigentlich und im Bekanntenkreis ist ein Junge, der ist 8, 9, der entwirft gerne Kleidung. Ist ja nun total spektakulär eigentlich so in dem Alter, welcher Junge interessiert sich schon dafür. Aber jetzt zu sagen, hey, das fördern wir auch in der Schule, da gibt es einen Platz für dich, dass du das weitermachen kannst und das ist ja nicht so. Nee. Und dann bist du dann Außenseiter, dann bist du im schlimmsten Falle sogar von den anderen dann gemobbt. Ja. Weil, was bist du denn für einer? Oder ein anderer, so mein Sohn halt auch, der ist halt auch ein totaler Denker. Der saß heute Morgen bei mir am Frühstückstisch und hat mir ein Spielekonzept für ein Computerspiel erzählt. Hey, das ist so und so und total komplex, der hörte gar nicht mehr auf. Ich denke, ich sag, schreib das mal alles auf, was du da hast. Ich sage, ich kann dir jetzt kein Spiel programmieren. Weil dann hört er nämlich auch auf und sagte, aber das ist ja bestimmt auch total schwer, das alles zu machen. Ich sage, ja, aber du musst ja nicht der sein, der das programmiert. Du kannst ja auch der Ideengeber sein. Und so sehe ich mich zum Beispiel auch und habe mich dann natürlich auch in ihm auch sofort wieder gesehen. Ja. Ich bin so oft frustriert, weil ich habe mein Kopf platzt vor Ideen und Möglichkeiten, auch im Bereich Musik. Aber ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll. Das macht mich dann wahnsinnig. Ja. Ne? Und ich dachte, scheiße. Und dann fange ich irgendwie an, bin frustriert, weil ich habe es jetzt nicht so hingekriegt und denke wieder, bist du wohl doch zu blöd, ja, zu, oder?
Gar nicht erst anfangen, ne?
Ja, genau.
Und ich glaube, das ist eben diese fatale, scharfe Kante, auf der man immer rumwandert, dieser schmale Grat, weil die Idee ist ja vielleicht sehr, sehr, sehr umsetzenswert und es geht darum, die Leute zu finden, die dir helfen können, es umzusetzen und mit deiner Vision sie ranzuholen, damit die auch wissen, warum die ihren Beitrag dazu leisten sollen, können und auch wollen. Und ich glaube, wenn dir diese schwierige Aufgabe gelingt, dann kannst du den Erfolg eigentlich fast gar nicht mehr verhindern. So, an dem Punkt bin ich gerade. Ne?
Ja.
Ich hadere immer jetzt mit Leuten, eine Band zusammenzustellen, mit diesem Gemisch aus, ich erwarte eine bestimmte Leistung. Blaue WLAN-Verbindung. Und jetzt passiert hier auch was.
So.
Ha, wir sind wieder online.
Pause die zweite.
Jo.
Ich werde mir demnächst neue Akkus kaufen. Jetzt habe ich die Schnauze voll.
So, da die Lampe hier hinten leuchtet, gehe ich mal davon aus, dass irgendeine Tür nicht richtig.
Bam. Danke. So, wir fahren jetzt noch ein bisschen durch die Gegend, damit der Akku Strom kriegt. Weiß ich, wo fahren wir denn jetzt mal hin? Wo fährt man denn heutzutage so hin?
Ja, wo fährt man denn Bad Segeberg hin?
Hast du schon Mittag gegessen?
Nee. Aber das ist eine sehr gute Idee.
Dann fahren. Magst du Currywurst?
Da riecht mich ja schon die Frage auf.
Dann fahren wir jetzt zu Obi, zu Deutschlands bester Currywurst.
Geil!
Ja, das hab ich doch gleich gewusst.
Wild. Currywurst, Pommes weiß. Herrlich. Muss mal sein. Ich brauche dann auch regelmäßig mal so den Besuch bei Burger King oder so. Wenn man echt? Auch auf Tour ist und viel unterwegs hat, irgendwas gehört für mich zum Rock'n'Roll dazu. Nicht jeden Tag, da würde ich durchdrehen. Ja, aber gerade dieses schweinische, eigentlich widerliche, dass man auch weiß, ich tue mir ja gerade überhaupt nichts Gutes für völlig überteuertes Geld, morgens um 2 auf irgendeiner Autobahnraststätte, das gehört für mich dazu. Ich liebe es.
Ja gut, um die Uhrzeit und in dem Zustand ist es fast egal, was man dann isst, ne? Stimmt wohl.
Nee, da hätte ich keinen Bock auf irgendwie so ein fancy ausgesuchtes Mal mit Amüsgöl und so. Das muss richtig schön reinsemmeln. Finde ich total geil. Gehört für mich zum Genuss dazu. Ich freue mich manchmal über so ein richtig schönes, liebevoll zubereitetes, gutes, kreatives Mal.
Ja.
Aber ich kann auch sehr, sehr einfache Sachen genießen.
Ich habe das schon seit Jahren nicht mehr gegessen.
Also ich weiß. Gib jetzt mal ein Lieblingsrezept von mir. Es gibt bestimmt viele Leute, die sagen, ich bin nicht ganz dicht, dass ich sowas überhaupt esse, aber ich stehe drauf. Kauf dir Nudeln, Spaghetti, Bandnudeln, Dose Thunfisch, Zwiebel, dann brauchst du ein bisschen Sahne, Salz, Pfeffer, klar, und ein bisschen Mehl und Milch. So, ganz einfach, Sahnesoße zubereiten. Du kochst die Spaghetti, während die Spaghetti kochen, hast du eine Zwiebel vorbereitet, brätst sie ein bisschen an, Thunfisch rein, brätst das alles ein bisschen an. Esslöffel Mehl drüber und ein bisschen Milch. Dann kochst du das einmal auf, machst den Herd aus oder runter auf 1 oder 2, gießt dann noch ein bisschen Sahne dazu, dass es möglichst nicht nochmal aufkocht, aber eben, du hast dann halt eine gute Thunfisch-Sahnesoße, die brauchst du nur noch mit Salz und Pfeffer abzuschmecken. In der Zeit sind die Spaghetti fertig, abgießen, könnte ich so reinhauen. Also ich habe eine Phase gehabt, da habe ich das eine Zeit lang fast jeden oder jeden zweiten Tag mir gemacht, weil es ist schnell zubereitet. Ich mag es absolut gerne und es ist auch noch total billig.
Ja.
So, also du hast nicht wahnsinnig viel Aufwand.
Das finde ich jetzt auch so, hast du sehr immer da, dass du es nicht erst einmal gemacht hast.
Nee, nee. Also das mache ich oft. Ja. Das ist so mal zwischendurch. Ne? Ich verbringe gar nicht viel Zeit mit Kochen. Ich würde es gerne, aber wenn du alleine bist und im Moment bin ich allein, macht es auch nicht so viel Spaß. Ich kenne auch Leute, die kommen richtig runter, wenn die erstmal anfangen zu kochen.
Er ist alleine.
Ja, ich bin alleine. Und Liebe geht durch den Magen. Genau. Und dann muss das schnell gehen. Ich finde manchmal auch dieses Verhältnis zwischen richtig gut, liebevoll zubereitet und dann weggehauen, ganz schrecklich. Also ich kenne natürlich auch ein paar Leute, die können richtig gut kochen, die denken sich schon morgens was aus, dann gehen die erstmal zum Markt, holen auch noch gute Sachen, sind dann mit den Zwiebeln von dem Stand nicht zufrieden, eiern dann nochmal über den anderen Stand und dann schälen die und putzen die und machen in 2 Gängen
einmal
mit Nachtisch.
Einmal im Monat kann ich sowas auch, aber...
Ja, es ist natürlich geil, aber vor allem, wenn es besonders lecker ist, dann haue ich das so weg und es ist in 8 Minuten erledigt, wofür der Typ 8 Stunden heute gebraucht hat. Ne? Das ist echt evil. Also, ja, mal so.
Ja, aber so hat halt jeder seins. Ne?
Jeder hat seins.
Wie du schon richtig gesagt hast. Oder so Koch wäre halt auch nichts für mich.
Nee.
Aber es gibt halt Leute, die lieben halt Koch sein und das ist ja das Schöne an uns Menschen, dass wir so unterschiedlich sind.
Und das ist auch so wichtig.
Ja.
Und da komme ich eben immer mehr drauf. Die wirkliche Kunst besteht darin, diese Leute zu finden, die du in deinem Feld brauchst. Das geht ja bei den Musikern schon los. Natürlich könnte ich für einen Song theoretisch sicherlich am Rechner ein paar Computerspuren mir machen mit Keyboard-Sounds, mit ein paar Effekten. Drums könnte ich natürlich einspielen. Ich könnte singen, ein paar Background-Stimmen singen. Und dann noch ein bisschen Gitarren drüber schrammeln. Aber natürlich kann ich niemals Gitarre spielen, wie ein Gitarrist es macht. Weder soundmäßig, noch spieltechnisch, noch vielleicht von den Harmonien. Den Akkord C-Dur kannst du, ich glaube, 5-mal oder 6-mal auf der Gitarre greifen. Es ist jedes Mal derselbe Akkord, er klingt aber immer unterschiedlich. Und manchmal ist an einer Stelle besser als woanders. Also was ich viel mehr üben sollte und worin ich mich auch viel mehr übe, ist eher in so eine Produzentenrolle zu schlüpfen, die sagt, meine Vorstellung vom Song ist ungefähr so und so. Wenn ich also die Fähigkeit habe, die Idee festzuhalten und zum Beispiel den Gitarristen zu verklickern, was ich mir vorstelle und zu üben, so zu kommunizieren, dass er mich versteht und mir dann das liefert, plus das, was ein Gitarrist denkt, was ich nicht liefern könnte, ja, dann habe ich immer ein viel besseres Ergebnis in kürzerer Zeit, habe den Gitarristen glücklich gemacht, alles ist geil. Ja. Das ist das, was man fokussieren muss, meiner Meinung nach. Also das ist so mein...
An deiner oder unserer Stelle, ne?
Ja,
so geht's mir ja auch.
Mein Erkenntnisstand. Und dass ich irgendwie einen Weg finden möchte, diejenigen Leute wirklich auch zu finden und zu fördern, die sagen, hey, ich gehe in der Musik, die wir hier zusammen machen, auch richtig auf. Hm.
Das habe ich bei mir zum Beispiel auch schon vor Jahren erkannt, dass ich ein sehr feines Gespür dafür habe, Dinge eben zu verbessern. So, wenn ich jetzt einen Song höre, da jetzt noch was dran zu feilen. Deswegen habe ich ja vor ein paar Tagen zum ersten Mal so Remixe gemacht von zwei Songs und habe da eben noch so ein paar Sachen zugemischt, wo ich jetzt halt finde, dass die jetzt noch besser sind.
Ja.
Und der Frust kam natürlich dann gleich wieder danach, weil das dann für mich selber zwar wieder natürlich toll ist, aber ich ja gerne auch mehr daraus machen möchte, kann damit aber jetzt natürlich nichts anfangen, weil
klar,
ich da direkt dann nicht dran habe. So, und dann wo ich wieder dachte, ach, verdammt. ist aber halt so. Muss ich halt sehen, wie ich damit jetzt klarkomme mit dieser Nummer, was ich daraus mache. Aber das ist eben genau das Gleiche oder auch so bei Filmen, dass ich weiß, ey, ne, die Einstellung jetzt so und so machen oder wenn ich das manchmal sehe, junge oder kleine Bands, die dann das erste Mal ihr Musikvideo gemacht haben, wo ich dann so denke, ja, das ist schon cool, aber hätten sie das mal lieber so gemacht an der Stelle,
das
ist doch cooler gewesen.
Ich weiß genau, was du meinst.
In dem Moment hätte ich es vielleicht auch gar nicht anders gemacht, aber jetzt derjenige zu sein, der bei einem, sag ich mal, bei so einer Beta-Version dann nochmal sagen kann, hey, komm, ey, mach mal so nochmal, das Video so, so da diesen Koordinator zu machen. Da, ey, super.
Aber ich sag dir eins, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du da mit mehreren Leuten gleichzeitig arbeitest, da komme ich ganz schnell in eine Produzentenrolle, in der ich mich sehr wohlfühle. Weil in dem Moment, wo ich den Input kriege, fängt es bei mir an zu rattern. Und ich kann, was du gerade gesagt hast, relativ schnell ein Gefühl entwickeln, die Richtung, die es gerade annimmt, ist leider nicht so geil. Zwar coole Idee, aber lass uns noch was anderes probieren. Oder aber, das ist geil, aber spiel da an der Stelle mal ein bisschen weniger. Jetzt haben wir es richtig auf den Punkt.
Ja.
Und das kann ich natürlich nicht, wenn ich alleine vor mich hin prügel.
Ja.
Völliger Quatsch.
Ja.
Und mir macht es auch viel mehr Spaß, mit Leuten so zusammenzuarbeiten. Also warum mache ich Idiotes nicht? Meine Fresse. Ja. Muss das sein, dass du mich hier so auf den Topf setzt und die Leute das alle sehen? Meine Herren. Aber was lernen wir daraus? Tut natürlich auch immer gut, sich mit anderen Leuten auszutauschen. Also ich glaube echt, so ein Brain Trust ist schon ganz, ganz wichtig. Leute zu finden, die auf derselben Wellenlänge sind, mit denen man sich gegenseitig befruchtet, anspornt, ein gemeinsames Ziel hat und einfach nachher mehr als die Summe dieses Ganzen hat.
Ihr macht zum Beispiel auch, der Podcast macht mir leider keinen Spaß. Ich habe es ja schon zweimal ausprobiert. Ich saß alleine in der Seestraße und habe da aufgenommen.
Hast du dich selbst interviewt? Woche.
Nee, ich habe einfach über meine Gedanken gequatscht und habe die Folge, also es war bei, ja, du, das
Flaggen gibt, sind schön.
Nein, das, du, das gibt nicht wenig Podcasts, die Leute alleine machen, irgendwas ist das erzählen.
So? Ja,
das ist so. Und habe aber für mich gemerkt, das funktioniert für mich nicht so, es macht mir auch nicht Spaß. Und nur der Sache wegen, jetzt das weiterzumachen und das alleine zu machen, und das macht mir keinen Spaß. Nö.
Nee,
und ich, genau, da habe ich auch gemerkt, ich hatte auch überhaupt gar keine Motivation, mir das hinterher nochmal anzuhören und geschweige denn das jetzt wirklich zu bearbeiten, dass das nachher eine fertige Folge ist. Ich habe es bis jetzt nicht gemacht und ich werde es aber auch nicht machen. Ich weiß nicht, ich werde es mir vielleicht mal anhören. Es ist auf jeden Fall wieder Übung gewesen, zu reden, alleine zu reden. Dafür war es dann gut. Und für die Erkenntnis, dass das nicht meins ist.
Ne?
So, ich brauche dann so denjenigen, der neben mir sitzt, oder vielleicht auch zwei oder drei, um was gemeinsam zu machen. Ich bin kein Einzelgänger. Ich bin mal gerne für mich alleine und lasse meine Gedanken auch gerne alleine mal kreisen. Aber das, was ich da gemacht habe, das funktioniert für mich nicht. So, und wenn ich dann keine Leute finde, die das mit mir zusammen machen, dann lasse ich das eben halt. So, von daher. Und jetzt gehen wir jetzt mal zusammen eine Currywurst essen.
Aber ich muss kurz, bevor wir abschalten, noch irgendwie raushauen. Ja. Ich finde, du solltest das weiterverfolgen, weil mir macht es hier total Spaß. Ich habe ja nun auch oft Interviewsituationen schon erlebt in meiner Karriere. Da ging es natürlich nicht immer zentral um mich, aber trotzdem war ich dabei und habe so gemerkt, wenn dieser Interviewpartner, der das Interview gerade nimmt, überhaupt nicht vorbereitet ist, ist es schon mal total beknackt. Wenn der Interviewpartner, der das Interview gibt, gar nicht so firm ist, vernünftig zu antworten, locker zu sein, sonst wie, ist es auch ziemlich evil. Manchmal ist es besser, wenn die Sachen spontan entstehen. Manchmal ist es besser, wenn du vorbereitet bist. Aber ich habe das Gefühl, wir waren ja nun beide, glaube ich, nicht so vorbereitet. Oder du hast mich angelogen. Weiß ich nicht.
Das würde ich nicht tun.
Ne? Allein das war schon eine Lüge. Meine Fresse. Das funktioniert sehr gut und macht viel Spaß. Also von meiner Seite aus kannst du es ruhig vorantreiben. Weil das ist echt mal, ich empfinde es gerade als Quality Time.
Ja, schön. Ja,
absolut.
Freut mich.
Ja.
Schön. Ne? Das treiben wir so auf die Spitze und jagen uns noch eine Currywurst im Körper.
Wie geil. Herrlich.
Nimm schon mal auf.
Jo. Ich guck sehr bewusst. Thema hatten wir ja schon. Alleine essen ist so ähnlich wie alleine kochen. Gibt mir nicht so viel, aber ich nutze die Zeit meistens und guck mal eine Folge irgendeiner Serie, die ich mag.
Fernsehen on Demand.
Und das ist sozusagen mein Fernsehen on Demand. Ich würde nie auf die Idee kommen, mir so eine Netflix oder so Geschichte zu holen. Ich glaube, ich habe Max Dome.
Du glaubst, du hast...
Ja, durch meinen Provider-Vertrag hatte ich das. Das ist da irgendwie mit bei. Und dann haben sie mich, glaube ich, auch irgendwie 2 Monate lang wie die Wahnsinnigen regelmäßig angerufen. Na, sie haben ihren Max Dome-Account ja noch gar nicht freigeschaltet. Das ist auch schon Ewigkeiten her. Und dann habe ich gefragt, ja, läuft das überhaupt auf dem Mac? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Gut, dass Sie das fragen. Das gibt es im Moment nur für Windows. Das sei ja, dann hat sie es eh erledigt. Und außerdem, ich bin kein Fernsehgucker. Ich finde Fernsehen verblödet. Und ich finde ganz interessant, wie die Schere so weiter auseinander geht. Je cooler die Glotzen werden und das Bild, desto übler ist das Programm. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So. Und ich habe vor 10, 11, 12 Jahren aufgehört, weil ich es einfach nicht mehr ertragen habe mit dieser Werbung, mit der Kürzung, mit der erzwungenen guten Laune, mit Nachrichten, was auf der Welt passiert, die sich in meinen Augen noch extremer auf das konzentriert, was scheiße ist, das aber in noch komprimierterer Form rüberbringt. Was früher so knapp 10 Minuten gedauert hat, ist heute in 2 Minuten durch. Ja. Und dann kommt das Wetter. Ja. Als ob mich das Wetter in den Nachrichten interessiert. Ich guck raus, da sind Wolken, es ist windig. So, fertig. Da haben wir unser Wetter. Was? Also Mann. Ich habe halt gemerkt, das macht mich hier alles nur noch wahnsinnig. Diese ganzen Lackaffen, dieses ganze hohle Gerede um nichts. So. Und es gipfelt für mich in letzter Zeit auch in so diesen ganzen Kabarettgeschichten. Wo ich irgendwann mal neulich das Gefühl hatte, ja, ihr bringt teilweise die Dinge so toll auf den Punkt, aber was tut ihr? Nix. Ihr zieht es durch den Kakao und füllt damit auch Hallen und geht in die Glotze regelmäßig. Inzwischen ja auch schon inflationär. Und aber geht einer auf die Straße? Okay, würde das irgendwas bringen? Weiß ich nicht. Macht einer jetzt aber wirklich irgendetwas, um etwas dagegen zu tun, was er die ganze Zeit in seiner Kabarettgeschichte anprangert? Wenn er es macht, nehme ich auch alles zurück. Man muss ja auch nicht alles öffentlich machen und tun. Nö. Aber es sei erlaubt, wenn einer 2-mal die Woche sendet, vielleicht sogar live, wie viel Platz bleibt ihm dann noch, irgendwie Dinge zu machen, um etwas dagegen zu tun, wogegen er gerade wettert. Und dadurch wird die Sache für mich dann komplett hohl. So. Und ich habe nichts davon, dass jemand wie... Nehmen wir mal Volker Pispers. Den finde ich großartig, weil er die Dinge so auf den Punkt bringt, dass mir das Lachen echt im Hals stecken bleibt. Und ich komme damit nur richtig gut klar, indem ich laut lache. So. Ja. Es gibt wenige, die das wirklich so heftig können. Ne? Ich habe mir irgendwie sagen lassen, dass er jetzt auch aufgehört hat oder so. Ich verfolge das nicht so genau. Aber das sind so wirklich so Perlen. Aber auch da frage ich mich, frustriert ihn das nicht irgendwie selber, dass er dann seit 20 Jahren... immer nur das, was die Politik verhunzt, zum Thema macht, das auf den Punkt bringt und die Leute dann lachen? Ja. Keine Ahnung. Der hat bestimmt auch irgendwann eine Krise, wo er sich fragt, ist das eigentlich cool und macht irgendwann was anderes. Du hast mich vorhin gefragt, ob ich ein Studio habe. Ich habe kein Studio. Ich habe wie viele Leute ein paar Monitorboxen auf dem Tisch, einen Computermonitor in der Mitte und einen Mac in der Ecke rumfliegen, was mich überhaupt nicht befriedigt, aber was reicht, um Ideen festzuhalten und mal ein bisschen zu prügeln. Ich bin immer mehr darauf zurückgefallen, einen Song an der Gitarre fertig zu schreiben oder am Keyboard und den ganzen Firlefanz, der mit Produktion zu tun hat, erstmal wegzulassen. Ich habe irgendwann bei der Arbeit bemerkt, dass ich jetzt in der Lage bin, den Raum zu hören. Denn es kommt ja nicht darauf an, was aus den Lautsprechern rauskommt, sondern wie sich das im Raum entfaltet. Und jeder Raum hat Störungen, akustisch. Und wenn du anfängst, die zu hören, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du fuchst dich so drauf ein, dass du die schon einberechnest und in der Lage bist, es auszugleichen. Und da bin ich an einem Punkt, wo ich sage, die Geräte reden da nicht genug mit mir. Da weiß ich nicht, was ich zu tun habe, und ich kann stundenlang schrauben und weiß zwar, wo man eingreift, um irgendwas herauszuzaubern, wegzudrücken, Fehler zu beheben, sonst wie. Trotzdem bin ich mit dem Ergebnis niemals zufrieden, weswegen ich inzwischen so verfahre, dass ich das Leute machen lasse, die ich Gott sei Dank kenne, von denen ich weiß, die haben ein Studio A, wo der Raum in Ordnung ist. Also wenn es in dem Raum gut klingt, klingt es überall gut.
Ja.
Und B, die einfach viel schneller umsetzen können und wissen, was sie machen, um ein Ergebnis zu erreichen. Da sind wir im Grunde, was jetzt die Produktion angeht, genau an dem Punkt, wo ich auch, was den Song angeht, nachher mit den Musikern kommuniziere. Ne? Ich stelle mir die und die Gitarrenlinie vor oder diese und jene Geschichte. Mach mal. Da sagt der Gitarrist irgendwann, ja, ich habe es verstanden, und bietet mir viel mehr an, als ich mir ursprünglich vorgestellt habe, weil er halt der Gitarrist ist, der gitarristisch denkt. Und ich habe ein Ergebnis, das besser ist. Und das geht mit der Produktion auch. Also wenn der Typ am Mischpult versteht, was du dir vorstellst, und er dann weiß, welche von seinen Plugins und Knöpfen er da rausholt und dreht, und liefert dir nachher ein Ergebnis, was noch viel geiler klingt, ja bitte, wunderbar.
Ja.
Und er sitzt in einem Studio, wo das, was da rauskommt und gut klingt, auch überall woanders gut klingt, herrlich.
Ist es da gewesen, wo du auch die Videos für deinen Blog gedreht hast? Aber die sind auch
die in deinem Studio entstanden. Nee, das ist mein... Das Studio ist, da wäre ja gelogen, hier noch geprahlt.
So, für mich als Laie sah das sehr Studio.
Ja, viele machen das ja auch so, und viele sind auch so unbekümmert, was ich wiederum bewundere. Da bin ich mir auch natürlich selbst im Weg. Ne? Die haben völlige Billigboxen, die wahrscheinlich noch nicht mal als Stereopärchen vernünftig ausgewogen sind, die krumm und schief in irgendeinem Raum stehen, der akustisch gar nichts ergibt. Aber die machen einfach, und im Grunde geht es darum, du musst es einfach machen. Das Ergebnis zählt ja. Wenn du die Idee hast und die ist cool und gibst es dann jemandem, der macht es nochmal richtig cool, ist es eigentlich auch ein guter Weg. Ne? Bei mir kommt es vor, dass ich mich gar nicht erst ransetze, weil ich das Gefühl habe, das bringt hier eh nichts mit dieser Drecksanlage. Und die grausame Wahrheit ist, höchstwahrscheinlich würde ich in ein richtig gutes Studio gehen und man lässt mich auf die Knöpfe los, dann würde ich da stehen wie der Ochs vom Berg wahrscheinlich. Nee, das ist schon ganz gut so. Also
ein bisschen kleiner ist schon besser, ne?
Ja, oder? Und einfach besinnen. Es bringt auch alles nichts. Die wichtigsten Sachen, die ich in meiner Arbeit als Produzent, die ich auch mal gemacht habe für verschiedene Projekte, gelernt habe, ist, dass eine gute Aufnahme beginnt halt mit einem guten Song, und ein guter Mix, eine gute Produktion beginnt mit einer guten Aufnahme. Wenn der Song scheiße ist, dann kannst du ja den Wolf aufnehmen. Man wird sich immer fragen, was das jetzt soll. Und wenn die Aufnahme schon bei der Aufnahme richtig gut ist, dann kannst du eigentlich für die Produktion, für den Mix am Ende gar nichts mehr schief bauen, falsch machen, wenn du den nicht richtig dämlich anstellst. Also das sind Arbeiten. Und ich mag das auch gerne, weil das ist halt handgemacht und oldschool, und du musst vom ersten Punkt an wissen, was du tust. Und da stehe ich halt drauf.
Ja.
Und ich arbeite unheimlich gerne mit Leuten, die das halt auch abliefern, weil die genau wissen, was sie machen. Das ist einfach ein schönes Arbeiten. Ich mag keinen Dilettantismus. Ich mag sehr gerne Improvisation. Aber ich fahre richtig drauf ab, wenn die Dinge einfach hochgradig professionell sind.
Ja. Im Hintergrund ein bisschen die Röstereien.
Auf jeden Fall. Davon brauchen wir nochmal Nachschlag, ne?
Davon brauchen wir nochmal Nachschlag. Aber was wollte ich denn dazu gerade noch sagen?
Ja, sag doch mal was dazu.
Da habe ich zum Beispiel auch gedacht, eigentlich wäre für mich eigentlich mehr so ein, ja, mit echten Instrumenten arbeiten Bereich wahrscheinlich besser, weil ich oft mit den Möglichkeiten, die ich eben am Computer habe, einfach überfordert bin, weil ich mich auch da wieder nicht konzentrieren kann.
Ja,
ich
habe
dann, was weiß ich, wie viele verschiedene Synthesizer, die dann alle möglichen Sounds haben. Also, was weiß ich, dann als eine 300-400 Presets, die du dann auswählen kannst. Und dann kann ich mich dann wieder nicht entscheiden, was nimmst du denn der? Der hört sich dann auch cool an und der eigentlich auch. Und dann so und so. Und hast du dies und das und jenes. Also die Vielfalt ist da so groß, dass ich oft überfordert bin. Deswegen fühle ich mich auch in Supermärkten nicht gerade wohl. Ich bin dann lieber im
Kleinen Edeka
um die Ecke und habe dann drei Joghurts, aus denen ich auswählen kann. Oder vier Brote und nicht 20 oder so.
Aber der Vorteil ist, das kannst du dir natürlich ja selber aufoktroyieren. Das ist immer eine sinnvolle Arbeit, dass du einfach sagst, ich nehme diese zwei Synthi-Generatoren und das muss es jetzt bringen im Song.
Ja.
Ich verbrate nicht mehr als 8 Spuren. Das ist eine Aufgabe.
Ja.
Ich habe einen Harmonielehrerkurs gemacht. Die erste Stunde hat sich auf ewig in meinen Kopf eingebrannt. Die lautete nämlich folgendermaßen: Du hast die C-Dur-Tonleiter. Da, 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 da. Du schreibst jetzt eine Melodie, die folgende Auflagen hat. 4 Takte, nicht mehr, nicht weniger. Fängt an mit einem C, hört auf mit einem C. Man darf nur ganze und halbe Noten benutzen. Also, du hast eine Aufgabe gekriegt, die dich so eingeschränkt hat, dass wir waren 10 Kursteilnehmer, dachte so, ja, das ist ja wie eine mathematische Aufgabe, so, ne? Und eine Woche später musste es jeder vorspielen. Es waren 10 vollkommen verschiedene Songs, wo ich gedacht habe, das ist ja der Wahnsinn. Der vorletzte Ton war auch vorbestimmt. Das musste das H sein vor dem C. Also eine Auflösung zu da, da. Das war vorgegeben. Und dann meinte der Kursleiter, er macht halt diesen Kurs jetzt schon seit 10 Jahren. Das heißt, er hat mit dieser richtig einengenden Aufgabe schon 100 vollkommen verschiedene Ergebnisse geliefert bekommen. Wo ich denke, wahr, Wahnsinn. Jeder versierte Oldschool-Musiker muss an dieser Stelle, deswegen tue ich das auch, den berühmten Film Making of Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von den Beatles rausholen, wo George Martin auf der alten Vierspurmaschine, die sie da hatten, auch darlegt, wie sie die Songs aufgenommen haben auf einem Album, das sicherlich nach wie vor eins der großartigsten der Geschichte ist und wie sie einfach kreativ mit dieser Einengung umgegangen sind. Mehr als 4 Spuren gab es nicht. Die EMI hatte sogar eine 8-Spur-Maschine, so die Legende, aber war zu geizig für das Netzteil für die zweite Maschine. Ja. Deswegen waren die Beatles gezwungen, eben das auf 4 Spuren zu erledigen. Und was die kreativ gemacht haben, das ist der absolute Wahnsinn.
Das werde ich mal ausprobieren, wirklich so.
Einschränken. Du glaubst nicht, wie viel dabei rauskommt. Mit Tricks arbeiten, dass man einfach sagt, ich habe nicht mehr, aber ich... Dieser Spruch, nimm das Beste, mach das Beste aus dem, was du hast, da, wo du bist. So. Und ich finde, das ist ähnlich wie das, was du vorhin gesagt hast über diese Vielfalt der Musik. Natürlich ist es geil, dass man sich irgendwie jetzt so vielfältig ausdrücken kann, aber es ist auch wirklich ein Fluch, weil du kannst das alles nicht so wegkonsumieren. Also es wird immer schwieriger, rauszufiltern, was finde ich da eigentlich geil. Ne? Und so sehe ich das mit solchen Produktionen oder Songschreiberei ist ja genau das Gleiche. Ne? Man kann ja auch sagen, ich habe 3 Akkorde. Fertig. Jetzt muss was getan werden damit. Oder ich habe nur eine bestimmte Melodieskala. Das muss jetzt irgendwie reichen.
Ich beschäftige mich auch, vielleicht muss ich mich auch mal mehr wirklich mit den, motiviert mich vielleicht jetzt ja dazu, mich so mit solchen Grundwissensdingen beschäftigen, wie es Akkorde zum Beispiel sind. Ich verschwende unheimlich viel Zeit, wenn ich jetzt mit Akkorden arbeite, für die Begleitung, die überhaupt erstmal zu finden. So, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, du kannst dann sagen, du willst jetzt hier, was weiß ich, wie das da alles heißt, dann kannst du dir die verschiedenen Tasten dann markieren, dann weißt du schon mal, welche Noten du halt zu der Tonart dann irgendwie dann da legen kannst. So. Das ist eigentlich total simpel, ich mache es aber irgendwie nicht, weil ich fange dann immer an und dann höre ich mir halt die Melodien dann raus und bastel mir dann dazu dann eben die passenden Akkorde für die Begleitung. So. Das funktioniert natürlich auch, aber kostet schon wieder unheimlich viel Zeit und Kraft und Nerven, wenn ich dann das halt nicht so finde, wie ich das dann brauche. Und dann aber vielleicht hilft mir das ja, mal daran dann zu arbeiten, um mich mal zu beschränken und sagen, so, ich benutze jetzt wirklich nur maximal 4 oder dafür vielleicht 8 Spuren und dann nur 2 verschiedene Synthesizer und ein Beat und dann mal gucken, was ich damit hinkriege. Ja. Und wenn es dann funktioniert, dann konzentriere ich mich dann eben auf den Aufbau und dann vielleicht daher nochmal einen dritten dann dazu. Ja. Das ist gar nicht schlecht.
Und dann steckt viel mehr drin, was aus dir rauskommt und nicht, was die Kiste dir liefert. Das Instrument ist am Ende immer nur ein Instrument.
Das ist gut.
Das darf man nie vergessen.
Apropos Instrument. Muss das Instrument nochmal rausholen?
Das Instrument.
Wollen wir es mal ausprobieren, ob das hier geht?
Können wir gerne machen.
In meinem Großraum-PKW hier.
Da muss ich mal nach hinten gehen, ne?
Ja, wahrscheinlich besser, bevor wir die noch zerlegen. Das gute Stück. Ich will mal gucken, wie sie das bildhaft darstellen lässt hier.
Mal bildlich gesprochen.
Ich verdrücke mich immer so ein bisschen seitlich. Es wird das erste Mal sein, dass jemand in meinem Auto Gitarre spielt. Auch mal was Neues. Und vielleicht sogar singt. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus.
Halbwegs stimmt sie.
Ja, dafür, dass der schon so lange rum lag, sozusagen. gibt es da auch so Riesenunterschiede? Für mich als Laien jetzt, wenn die Gitarren, ist das so? Jede Gitarre hat so,
ja,
so seins?
Definitiv.
Ja.
Also ich finde, das ist sicherlich auch wieder so eine Oldschool-Geschichte, gerade in der heutigen Zeit, wo so viel über eBay und Thomann und so weiter online bestellt und verkauft wird. Ich habe mir mal eine Snare, eine Trommel bauen lassen von Hersteller AJ aus Kanada, damals so der Rolls-Royce-Hersteller, also wirklich eine großartige Manufaktur. Die gibt es, glaube ich, inzwischen auch gar nicht mehr. Und es hat ewig gedauert und am Ende hatte ich überhaupt keinen Bezug zu diesem Instrument. Das war ganz skurril. Also ich habe da irgendwie 1000 Mark für hingelegt und irgendwie sprang der Funke nicht über, als das Ding dann endlich ankam. Und ich stehe total drauf, wenn mich die Instrumente finden. Also es ist immer cool, mal durch den Laden zu stöbern und da kann auch irgendwie 10-mal dieselbe Gitarre hängen oder dieselbe Trommel. Aber eine von denen,
dieses dann,
die spricht, die ruft dich einfach, sagt, komm her. Okay. Und dann nimmst du die in die Hand und haust drauf und denkst so, wow, cool. Also das ist ein, ich mag diesen Moment auch total. Ich das Gefühl habe, hier entsteht gerade irgendwie was. Ich kann das nicht erklären, das ist magisch.
Ach, ich denke mal, so. Die Leute, die auch Musik machen, die werden es wahrscheinlich wissen.
Ja, und das ist mit Synthesizer natürlich immer relativ schwierig, finde ich. Also ich finde, Synthes und Seele, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil eben die Sachen synthetisch erzeugt werden. Ne? Das Prinzip, dass der Ton nicht durch Schwingung und Atmung entsteht.
Ja, wobei die Schwingung entsteht ja in dem Moment.
Sie entsteht schon, natürlich.
Wenn sie aus dem Lautsprecher kommen. Ne? Also es sind schon, also da gibt es dann ja auch einige, mit denen arbeite ich halt unheimlich gerne, weil mir einfach der Klang gefällt. Also auch da, der eine hat so einen Klang, der andere hat so einen Klang. Also schon ein Unterschied. Und sicher über Software ist doch wieder was anderes, als wenn du die Hardware dann da neben dir liegen hast oder da an den Reglern schraubst. Das ist schon mal wieder ein anderes Gefühl.
Ja.
Definitiv. Also ja, mal gucken, wo es mich da noch hintreibt.
Ja, das sieht aber auch jeder anders und das ist auch wiederum ganz gut so. Ja. Aber definitiv, wenn man anfängt, ein Instrument zu lernen, das wäre mein Tipp, eben nicht zu sagen, naja, der fängt ja erst an, deswegen muss das Instrument jetzt erstmal nicht so gut sein. Das halte ich eigentlich für sehr fatal, weil wenn du richtig gut bist, dann bist du in der Lage, auch aus Schrottinstrumenten unter Drecksbedingungen was Gutes rauszuzaubern. Aber umgekehrt ist das vielleicht nicht der Fall. Mhm. Du musst natürlich jemand, der Klavier lernt, nicht sich unbedingt sofort an Bösendorfer setzen. Aber andererseits ist es, finde ich, Gott sei Dank heutzutage so, dass es kaum noch richtig grottige Instrumente gibt. Also du kriegst heutzutage für Schlagzeug, für Gitarre, für Bass, für relativ schmales Geld schon Instrumente, die wirklich in Ordnung sind. Und wo man notfalls sagen kann, wenn man nach einem Jahr festgestellt, das ist doch nicht mein Ding, hat man sich nicht so komplett in Unkosten gestürzt. Also das ist schon ganz gut. Also man sollte nicht den allerletzten Dreck nehmen, aber schon eine Stufe drüber.
Sich kostet auch davon, nicht
die Welt und das ist, ne, also das würde ich schon machen.
Bevor man gar nichts macht, lieber erstmal ein günstigeres
Instrument. Ja, natürlich, das ist klar.
Also, was magst du uns zum Beispiel spielen? Gibt es einen Lieblingssong? Ich hätte Gesa auch gefragt. Gibt es einen Lieblingssong bei dir, wo du sagst, das ist der Song, den spiele ich am liebsten?
Nee. Das ist phasenweise.
Hat sie auch und gesagt.
Du bist natürlich, ja, ich kann es auch total verstehen. Ja. Du bist am meisten natürlich mit dem Song beschäftigt, den du gerade schreibst. Also ich schreibe Songs nicht, indem ich mich hinsetze und sage, ach, worüber könnte ich mal schreiben, sondern ich habe absolut konkret einen Anreiz und der ist dann das Wichtigste auf der Welt. So. Letztes Jahr, die Story könnt ihr auf meinem Blog genau nachlesen auf meiner Seite. Ich habe mich letztes Jahr unglücklich verknallt und ich hatte das Gefühl, okay, ich muss der jetzt einen Song schreiben, sonst geht die Welt unter. Die bleibt einfach stehen.
War das? Wie heißt er?
Liebesinfektion heißt der Song.
Ich glaube, ich erinnere mich.
So. Und dann setzt du dich ran und versuchst, ich habe dann versucht, okay, worum geht's mir? Und ich bin ganz schnell wieder bei so Klischee-Dingern gelandet, wie, ach, du bist ja so hübsch oder dein Lachen
ist klar. Du bist so heiß wie ein
Vulkan. Ja, genau. Du bist so heiß wie ein Vulkan, auf dem ich gleich mit dir tanze. Achtung!
Ja,
und so. Dann fiel mir irgendwie so ein, so, nee, das will ich auf gar keinen Fall. Und ich hatte zu der Zeit, was du auch vorhin gesagt hast, ich bin auch noch ein CD-Käufer. Ich kaufe sehr wenig CDs, aber wenn ich was gut finde, dann gehe ich auch los und kaufe mir die CD. Und ich hatte zu der Zeit fieberhaft auf das neue Album von Janet Jackson gewartet, weil Janet Jackson, die liebe ich sowohl von der Produktionsgeschichte, über diesen Weg hatte ich sie eigentlich entdeckt, dass ich dachte, Mann, diese Produktion, die sind ja echt sowas von fett und ausgereift und das ist halt immer so, für mich ist das so Janet Jackson und dann kommt halt der Rest, der sich so Lagerfeld für Mode und dann kommt der Rest, der sich da so dran orientiert. Ne? Und ich finde, ihre Stimme hat sich so gewandelt und gereift, dass ich manchmal das Gefühl habe, die singt echt für mich und ich könnte sie schon heiraten, nur aufgrund ihrer Stimme. Also großartig. Und als ich dann gelesen habe, ja, kommt ein Album raus, da war ich echt Feuer und Flamme. Und dass ich genau mal wieder wusste, wann ein Album erscheint und der Tag markiert war im Kalender und ich losgerannt bin, um mir an dem Tag die CD zu kaufen, das habe ich schon 20 Jahre nicht mehr gemacht. Das war echt geil. Ja. Und da war eine Ballade drauf, Lessons Learned, die hatte mich so ein bisschen inspiriert. Ich dachte, das ist eine ganz coole Stimmung für den Song. Und da ich aus Erfahrung schon gelernt habe, wenn man sowas aufnimmt und dann versucht damit zu arbeiten, es verselbstständigt sich eigentlich immer und führt zu einem Ergebnis, das mit diesem Original gar nichts mehr zu tun hat.
Das ist, ich finde, das muss ich nur kurz unterbrechen, das ist halt auf meinem musikalischen Gebiet ist das genau das Gleiche. Ja. Habe ich genau die gleiche Erfahrung gemacht. Ich hatte auch einen Song, den ich gehört habe, da fand ich die Harmonie im Hintergrund halt so schön, habe mir die dann mal rausgesucht, habe dann darüber angefangen, halt selber mir eine eigene Melodie dazu zu bauen und ist am Ende auch was ganz anderes rausgekommen, aber der Song an sich war halt der Einfluss für das, was am Ende von mir dann dabei rausgekommen ist. Das ist, ja.
Da ist auch überhaupt nichts gegen zu sagen und die machen das auch nicht anders. Nö. Wie auch, Songs, die funktionieren, haben halt ein bestimmtes Grundmaterial, mit dem man weiß, das haut irgendwie immer hin. So, wenn du das kannst, ein Kollege von mir, Magnus Landsberg, mit dem ihr auch euch auch ruhig mal auseinandersetzen solltet, der hat einen Song drüber geschrieben, wo er den Refrain sehr gut auf den Punkt gebracht hat, das Brechen von Regeln macht ein schönes Geräusch. Ich finde, es ist gut auf den Punkt. Du musst die Regeln kennen, das ist immer hilfreich.
Weil
wenn du sie kennst, Leitsätze, ja, wenn du sie kennst, dann hast du eine Chance, irgendwo anzusetzen und ganz bewusst da eben was anders zu machen. Und ich glaube, persönlich glaube ich, dass das mehr Wert hat, als ahnungslos irgendwie rumzuprügeln. Damit kann man natürlich auch irgendwie Öl finden in der Erde, aber ich glaube, es ist cooler, wenn man ein bisschen Bescheid weiß und dann in der Lage ist, quer zu denken, eine Regel zu brechen und zu sagen, wir machen es jetzt ganz bewusst an der Stelle. Nicht so, wie es alle anderen machen, weil wir bla bla bla.
Ja.
Ne? Finde ich ganz gut. Ja. Ich glaube, solche Prozesse funktionieren auch, wenn du Songs sehr, sehr konkret als Inspiration hast und erstmal anfängst, den quasi direkt zu klauen und sei es nur, dass du die ersten drei Akkorde so mitspielst, es verselbstständigt sich.
Ja.
Du kriegst was anderes raus.
Ja.
Wenn du dann jemandem die beiden Songs vorspielst, dann denkt er auch, hey, geht's noch? Also, Liebesinfektion, ich kam dann irgendwann drauf, das hat mit der Frau sowieso nicht den Hauch einer Chance. Und ich hatte noch so viel Verstand, der das auch wusste und bin darüber dann auf die Idee gekommen, dieses unglückliche Verliebtsein festzuhalten und zu vergleichen mit einer Erkältung, die aufzieht. Du kriegst den Moment genau mit im Kopf, wo du weißt, ne, da piekt plötzlich was und was, ja, zu spät. Und du weißt in dem Moment, okay, die nächsten 9 Tage sind vorprogrammiert, das zieht jetzt einmal hoch und ist irgendwann, und du kannst nichts machen, du kannst es nur aussitzen, nimm's mit, ignorier's, keine Ahnung, mach irgendwas damit und dann ist gut. Und mir war von Anfang an klar, was am Ende, wenn ich es nicht versaubert rauskomme, ist ein Song. Aber mit der Frau hat das natürlich nie im Leben irgendeine Chance. So, ne?
Ja.
Gut. Und dann habe ich die Liebesaffektion geschrieben.
Ja, ich finde solche Geschichten immer schön. Das ist ja auch das, was die Musik dann letztlich ausmacht. Und deswegen finde ich es auch schön, mich dann mit Menschen wie dir jetzt unterhalten und so, hey, was hat dich denn überhaupt inspiriert, jetzt diesen Song zu schreiben? Und deswegen solche Live-Konzerte. Gut, viele Leute gehen ständig auf irgendwelche Konzerte. Ich habe in meinem Leben noch nicht sehr viele Konzerte live erlebt.
Okay.
Aus Gründen, die ich Ihnen schon gesagt habe, weil es eben nicht so meine Musikrichtung war. Aber ich finde das unheimlich spannend, auch wenn es eben nicht unbedingt mein Musikstil ist, trotzdem dann die Menschen da persönlich mal kennenzulernen und zu hören. Was hat dich denn dazu animiert, jetzt diesen Song zu schreiben? So, was ist da die Geschichte dahinter? Und überhaupt sich Gedanken zu machen und aus einer Lebensgeschichte vielleicht einen Song zu schreiben, so dass, ne, plötzlich eine große Geschichte auf 3,5 Minuten, 4 Minuten zu packen, das finde ich schon cool. Und viele deiner Songs halt handeln ja nun mal auch von persönlichen Erfahrungen.
Ja.
Und das stelle ich dir jetzt einfach mal.
Ist auch so. Nicht selten haben wir irgendwie auch die Frauen damit zu tun, was mich manchmal total nervt. Aber andererseits, na gut, wenn das so ist, ist es eben so.
Genau.
Ja. Und, aber ich glaube, das geht auch vielen so. Und mir wäre halt immer nur wichtig, da nicht so in so einem blöden Klischee oder in irgendeiner Oberflächlichkeit zu landen, sondern wirklich rauszufinden, kann ich in einem Satz formulieren, worum es mir in diesem Song geht. So. Bei Liebesinfektion kann ich das machen. Gibt noch eine andere Ballade, Bahnwaggon. Da verarbeite ich auch eine Situation, die ich so erlebt habe. Und ich glaube, wenn man den hört, wird auch relativ schnell klar, was da so passiert, wo die Dynamik ist und wie man das eben auch gut unterbringt, ne? Wie man dann auch versucht. Das war so ein Song, für den habe ich auch echt lange gebraucht. Und teilweise auch lange an einer Zeile geprügelt und überlegt, spielt er lieber diesen Akkord oder lieber diesen. Das ist nachher für den Hörer alles total unterschwellig. Ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist. Mhm. Da ist eine Zeile, da geht es darum, jetzt werde ich hier zum Helden und an der Stelle spiele ich, wo ich sonst Mollakkorde gespielt habe, einen Dur-Akkord. So, und der Dur-Akkord ist halt immer der fröhlich, da bin ich, positiv, so, im Gegensatz zum Mollakkord. Da, da, da. Das ist nur so ein halber Ton Unterschied in den beiden Akkorden, aber der macht stimmungsmäßig viel aus.
Und das ist zum Beispiel ein Bereich, mit dem kenne ich mich halt gar nicht aus, der aber eigentlich auch, glaube ich, sehr wichtig ist, ne, fürs Produzieren.
Und ich behaupte, du kennst dich trotzdem ein bisschen damit aus, weil auch dir
werden vom Fühlen auf jeden Fall, ja.
Weil auch dir werden sie, als du noch ganz unschuldig und klein warst, jeden Abend am Kinderbettchen solche Songs vorgespielt haben. Und,
zumindest meine Spieluhr.
Ja, und aufgrund dieses Materials, was wir uns die ganze Zeit reingepfiffen haben, alle meine Entchen, Hänschen, Kleine, so, funktioniert alles mit demselben Material, mit dem Popsongs und Schlager funktionieren. Das hat ja auch seinen guten Grund. Du kriegst nämlich sofort den Eindruck, oh, das kommt mir bekannt vor. Und dann findest du es automatisch schon mal eher gut als nicht gut. Das ist einfach so.
Das stimmt.
Die Produzenten sind ja auch nicht blöd.
Wenn du die ganzen Euro-Dance-Songs von damals, wie sie alle da hießen, ne, Snap und was weiß ich, wie viele da den gleichen Hintergrund Sound dann da haben, ne? Das ist faszinierend. Und die funktionieren halt immer wieder. Und ich finde es halt letztlich gut, ja, das ist ja eher billig produziert und auch gerade das Thema mit Böhmermann jetzt mit dem Song, den er rausgebracht hat. Ich finde, unterm Strich ist es mir persönlich völlig egal, ob das jetzt total aufwendig war, diesen Song zu produzieren oder sowas. Musik soll meiner Meinung nach Spaß machen. Die soll ein Gefühl, was ich jetzt gerade habe, entweder unterstreichen oder nochmal eins draufsetzen oder was. Musik ist zum Wohlfühlen da und es ist mir völlig egal, ob da jetzt jemand ein Jahr dran gesessen hat oder ob der das in einer halben Stunde im Zug geschrieben hat. Wenn mir das jetzt gefällt und mich irgendwie ansprechen, das ist doch gut.
Richtig.
Das ist doch wurscht.
Richtig. Und das finde ich halt auch wichtig, ne? Dass mir ist natürlich letztlich scheißegal, ob einer sagt, oh geil, wie du das da gemacht hast mit dem Akkord, super. Ich meine, wenn ich mitkriege, einer kriegt das mit und bringt mir das als Resonanz, fühle mich natürlich gebauchpinselt. Mhm. Aber es geht doch in erster Linie darum, dass man sagt, ich fand diesen Song so toll, der hat mich so berührt. Da habe ich doch viel mehr von, weil das ist doch, was ich will.
Ja.
Wenn ich dann jemanden gefunden habe, mit dem ich das, was mich inspiriert hat, weil ich es erlebt habe, teilen kann, dann habe ich das, was ich wollte. Hm. Ganz klar.
Ja.
Und manchmal reicht es auch, wenn man es einfach so mit der Gitarre so runterspielt. Ne?
Klar.
Ich spiele mal einen anderen Song. Ich hoffe, ich kriege den noch zusammen. Habe ich eine Weile nicht gespielt. Der heißt Schmerz in der Seele. Den haben wir auch auf dem Konzert damals gespielt.
Wird der denn in Moll gespielt? Der hört sich ja schon so...
Nee.
Nee.
Warte mal eben. Fast nur Dur. Eng ein Ton. Das ist immer die H-Seite, ne?
Mein Vater hat früher auch viel Gitarre gespielt und ich behaupte sogar, ich könnte auch ohne jetzt ein Stimmgerät, könnte ich eine Gitarre stimmen. Nur vom Hören her.
Vom Hören, ne?
Ja.
Für mich reicht's. Okay. Schmerz in der Seele.
Auf geht's.
Als Kind oft gehänselt, bespuckt und verhauen. Rot glühen die Ohren und die Haut schimmert blau. Mein Körper blieb Sieger über Wunde und Fleck. Doch der Schmerz in der Seele, der geht niemals weg. Schmerz in der Seele, er geht niemals weg.
Ich hab's wieder.
Das Herz an der Flamme meiner Jugend verbrannt, als sie mit dem Rivalen verschwand. Und ist sie auch alt heut und hässlich und fett. Der Schmerz in der Seele, er geht niemals weg. Der Schmerz in der Seele, er geht niemals weg. Oh, da, 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 ba, da. Mitte des Lebens nur knapp überlebt. Jahr darauf hat sich mein Kompass gedreht. Und noch ein Jahr später steh ich wieder an Deck. Doch der Schmerz in der Seele, er geht niemals weg. Der Schmerz in der Seele, der geht niemals weg. Wenn eines Tages der Heilige Geist dich aus unserer Welt in die seinige reißt, dann wird Asche zu Asche und Dreck wird zu Dreck. Doch der Schmerz in der Seele, der geht niemals weg. Der Schmerz in der Seele, der geht niemals weg. Der Schmerz in der Seele, der geht niemals weg, der geht niemals weg.
So, jetzt ist fertig.
Dankeschön. Ja, ich war ein bisschen zu früh.
Ja, alles gut. Eine Zäsur eingebaut.
Ich musste da eben schon wieder gucken, das ist ja... Also nicht. Es ist furchtbar.
Aber ich glaube, der
Song ist... Dankeschön. Der ist auf jeden Fall geil. Der nimmt immer noch auf.
Ja, sehr schön. Das ist ja geklappt. Cool.
Erste Session im Auto. Ist auch nicht schlecht, ne? Ich meine, so kriegst du kein ganzes Konzert jetzt irgendwie ins Auto hier mit Schlagzeug und allem. Aber so ein Akustikkonzert im Auto, machen wir was.
Vor allen Dingen, das kannst du als Serie ausbringen. Haust du jede Woche einen raus, den du als Gast hast, der Musiker ist.
Ja.
Machst mal so eine Sammlung raus. Ja. Erhöht die Klickrate. Also mal aus Auszüge aus deinem Podcast machen. Ja klar, warum nicht? Ja. Hat doch jeder was davon. Ich würde sofort einbinden.
Du, ich bin für Ideen, bin ich immer, immer offen. Ja.
Hier habe ich übrigens bewusst mit diesem Thema Schmerz in der Seele, ich finde, das gehört dazu. Es ist natürlich eigentlich ungeil und ich habe mir sehr viel Gedanken auch im Rahmen meiner Krise darüber gemacht, aber ich würde nicht darauf verzichten wollen, weil ich glaube, es ist für das Leben, wenn du diese Seite nicht hast und kennst und auch irgendwie durchlebst und in der Lage bist, das durchzuleben, dann kannst du das, was richtig cool ist, auch gar nicht richtig genießen. So, beides gehört dazu, es lässt sich nun mal nicht vermeiden. Ne? Und aus diesem Grunde habe ich diese Zeile, der Schmerz in der Seele, der geht niemals weg, eben nicht in einen Moll-Akkord eingepackt, der klingt ja schon so schwer und tragisch, sondern in einen Dur-Akkord. Das ist einfach so mit einem...
Das ist so ein bisschen positiv behaftet.
Are falling on my head. Es ist so, ne? Ich meine, das ist so ein bisschen der Gebeutelte, aber es gehört halt irgendwie dazu.
Ja. Ich finde es ja auch total wichtig, auch das habe ich ja leider oder vielleicht, ach, ich will es gar nicht bewerten, in der Zeit als Maler oft erleben müssen, das ist ja, geht ja oft sehr rau zu auf dem Bau und da ist jetzt nicht viel Zeit für, oh, mir geht es gerade irgendwie schlecht und lass uns mal reden. Und ich bin halt ein Mensch, der muss über Dinge, die mich beschäftigen, reden, weil sonst macht es mich fertig. Und finde es, wie du schon sagtest, gerade unheimlich wichtig, eben auch die negativen Dinge an sich ranzulassen und auch darüber zu sprechen und zu sagen, so, ne, mir geht's, ich habe gerade halt Schmerz in der Seele und ich denke, alles kacke, aber ist halt so. Nee, so, es ist halt so und ich brauche jetzt gerade mal jemanden, mit dem ich drüber sprechen kann und es wird auch wieder besser, ne, aber ich brauche das jetzt gerade und ich lasse mich auch ganz bewusst dann zwischendurch einfach mal dann fallen und sag so, jetzt ist gerade mal schlecht, wird auch wieder besser. Und Klar. Das ist auch wichtig, um auch danach wieder, wie du schon sagst, zu wissen, jetzt ist es auch besser, weiß ich ja auch erst, wenn ich weiß, dass es schlechter war. Überhaupt.
Ja, genau. Ja,
also das
genau.
Ist schon was dran.
Die können nicht immer nur funktionieren. Und umgekehrt ist es natürlich auch nicht, dass man immer nur scheiße drauf ist. Das muss man natürlich auch zulassen, dass auch mal wieder was Gutes passiert.
Das dann auch erkennen, ne? Wenn man sagt, läuft gerade.
Mit den Leitsätzen natürlich auch, das auch eine ganz wichtige Geschichte, ne?
Ja.
Also, man muss mit allem umgehen können. Das kann nicht immer auf einer Spur bleiben, das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ja. Du kommst ja sonst auch auf gar nichts. Wenn es dir mal scheiße geht und Leute helfen dir und dann besuchst du die und lernst andere Leute plötzlich dadurch kennen oder so, was vorher nicht passiert wäre, warum nicht?
Ja. Ja.
Kann natürlich auch passieren, wenn es richtig gut geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist ganz wichtig, die Dinge zu planen und seine Ziele aufzuschreiben und dann zu verfolgen. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist einfach auch cool, sich mal ein bisschen treiben zu lassen und zu gucken, wo es einen hinführt und was draus
ganz,
zu machen.
Ganz vieles ist auch wirklich nicht planbar. Ein bisschen Plan funktioniert schon, aber kann sich auch kaputt planen. Ich lasse mich auch mal gerne mal überraschen. So wie jetzt heute gerade. Ne? Und dann dachte ich, ne, so, es ist halt wieder mir was ganz anderes gewesen und wer weiß, wo mich das jetzt wieder weiterhin treibt mit dem Projekt. Keine Ahnung. Da bin ich ja immer auch glücklich über solche Inspirationen, wenn du mir eine Idee sagst, Mensch, mach mal so und so und so, und wo ich vorher nie drauf gekommen bin. Mhm.
Das ist halt Quality Time, die ist wichtig. Die besteht manchmal drin, dass man einfach nur 2 Stunden lang auf den See guckt. Und manchmal, dass man halt irgendwie, keine Ahnung, tanzt, Mucke macht.
Ja.
Also ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, um seinen Platz im Leben zu finden, sich auch oft zu fragen, in welchen Situationen habe ich gerade das Gefühl, ich bin richtig glücklich und brauche sonst so nichts weiter.
Hm. Ne?
Das habe ich am Schlagzeug auf der Bühne. Das habe ich jetzt natürlich noch nicht so oft vorne an der Bühne als Sänger gehabt, aber was immer das da war, davon will ich mehr, das weiß ich.
Nimm es dir.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin super gerne am Meer. Und mit Meer meine ich jetzt nicht Nord- oder Ostsee, sondern halt schon Meer da, wo auch meine Palme steht und es auch ein bisschen wärmer ist und so. Da, ich war vor 3 Jahren in Miami mit einem Freund zusammen, mit 2 Freunden. Und wollte ich mir auch immer schon mal angucken. Und der war halt schon ein paar Mal in Miami, der wusste halt auch, wo es lang geht. Wir waren dann in Miami Beach und hatten so ein Apartment da. Und ich mag Amerika sehr gerne, aber ich mag eben auch einfach, wenn das Klima grundsätzlich warm ist und wenn Palmen sind meine Lieblingsbäume, ich fahre da einfach volles Rohr drauf ab. So, ne? Und dann sind wir halt an den Beach gegangen und ich stand da in kurzen Hosen, T-Shirt, knietief im Wasser und es war so Sonnenbrille auf und dann das Wasser piwarm. Ich glaube, in Miami ist es so von der Strömung her immer eher warmer als kalt. Und stand da dann einfach nur eine halbe Stunde und habe so gesagt, so, das war so ein geiler Moment, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche im Moment überhaupt nichts weiter, als hier zu stehen, knietief im Wasser, Hände in die Hosentaschen, in der Sonne zu sagen, so.
Ja.
Das war echt geil.
Das sind Luxusmomente.
Ja, und der hat überhaupt nichts zu tun mit teurer Yacht oder sonst wie, ne?
Ja.
Mega gut.
Gut, erstmal nach Miami zu kommen ist natürlich...
Ja, aber es ist ja heutzutage auch kein Hexenwerk mehr. Kein Hexenwerk mehr. Wenn du rechtzeitig buchst, dann kommst du auch für verhältnismäßig wenig Geld nach Miami. Am Mittelmeer hätte ich das genauso gehabt.
Davon ja, ab. Ich kann solche Momente auch ganz gut an der Nordsee haben.
Ja, ich überhaupt nicht.
So hat halt jeder seins.
Ja,
ne?
Die Nordsee frustriert mich, obwohl ich Wasser echt sehr liebe. Aber es ist, bringt mich darauf zurück, auch darauf zu achten, dass man sich diese Dinge dann eben auch regelmäßig mal gibt und gönnt.
Ja.
Und das tue ich auch viel zu selten. Weil man ist ja so schnell im Hamsterrad wieder gefangen. Ich versuche da irgendwie auszubrechen.
Aber zum Glück haben wir tolle Menschen um uns, die uns das immer ab und zu mal wieder vor Augen halten, ja, dass wir mal aufhören sollen. Ja. Karussell zu fahren.
Ja, ganz wichtig. Wer Freunde hat, der hat wirklich gut.
Ja. Olli, schönen Dank. Ich sag an dieser Stelle schon mal tschüss. Das war die, ich glaube, jetzt die zweite Folge war es jetzt, die richtige erste Folge Podcast, sag ich mal, mit Gast an Bord.
Podcast,
geil, ja. Das ist von Svenja Krüger, die wunderbare Geschichtenerzählerin. Das ist ihre Idee gewesen.
Ja, gute Idee.
Mal gucken. Mir hat es echt viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch, total.
Also, können wir wiederholen irgendwann mal. Vielleicht komme ich mal auf ein Konzert wieder zu Besuch.
Ja, sehr gerne.
Unterwegs bist.
Also mich hat es auch inspiriert, da mal wieder ein bisschen mehr Gas zu geben. Es war in der letzten Zeit ein bisschen eingeschlafen aus auch alltäglichen Geschichten, die so ein bisschen dazwischen gingen. Aber,
ja. Also Magic of Santana guckt ihr auf die Webseiten.
Genau.
CDs kaufen auch von Herrn Stein wieder. Hört euch die Songs mal an.
Richtig.
Support immer gerne gesehen über CD kaufen und kann man sich sonst noch supporten?
Also supporten Herrn Stein wieder, da wird's mal gucken. Es gibt ein etwas größeres Projekt mit Magic of Santana, was anliegt, dem ich möglicherweise aus Zeitgründen erstmal den Vorrang gebe, damit das erledigt wird. Bleibt einfach mal auf den Seiten. Ihr könnt sowohl bei The Magic of Santana kommen, euch in den Newsletter eintragen. Ihr bekommt erstmal einen Gratis-Song, damit ihr euch ein Bild machen könnt, was wir überhaupt machen, wie das klingt. Da bin ich derjenige, der trommelt übrigens. Und bei Herrn Steinwedt ist es genauso. Der Song Liebesinfektion, den ich gerade dann doch nicht vorgestellt habe, weil ich einen anderen gesungen habe, den könnt ihr euch dann aber...
Das ist ja deine Entscheidung.
Ja, das war meine Entscheidung.
Ja. Also, es gibt da deinen Blog noch. Ich verlinke das da alles darunter nochmal.
Ja, sehr gerne. Ja. Es gibt den Blog, wo ich ein bisschen beschrieben habe in mehreren Folgen, wie dieser Song jetzt auch entstanden ist und der die ganze Geschichte, die ich gerade kompakt erzählt habe, nochmal ein bisschen auseinandersetzt. Auch da könnt ihr euch in einen Newsletter eintragen und den Song Liebesinfektion in dieser Produktion, die ich damals gemacht habe, den gibt es auch gratis und würde mich sehr freuen, wenn wir da zusammen was erleben. Und ansonsten, bitte mach mehr davon. Ich bin schon sehr gespannt darauf.
Ich gebe mein Bestes.
Danke. Ja, auf jeden Fall.
Ciao.
Ciao.
Jo, zack, Ende Folge 12. Eine interessante Erfahrung, das Ganze mal im Auto zu machen. zwischendurch, wie ihr es ja gemerkt habt, waren so ein paar Pannen drin, aber ich übe mich ja immer weiter da drin, sowas auch zu akzeptieren und dann nicht gleich wieder durchzudrehen und enttäuscht zu sein, wenn das eigentlich alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe auf jeden Fall immer noch Lust, das weiterzumachen und ja, hoffe natürlich so ein bisschen, dass der ein oder andere dabei ist, der das weiterträgt und jemanden kennt, der mich vielleicht mal anschreibt und sagt, hey Mensch, hast du nicht mal Bock da mitzumachen? Denn so viele Leute kenne ich jetzt auch nicht und bin auch ein bisschen darauf angewiesen, dass sich das Ganze von alleine weiterträgt. Ich mache natürlich ein bisschen Werbung über Facebook und durch den YouTube-Kanal hat man natürlich auch Möglichkeiten, darauf aufmerksam zu werden. Aber so ein bisschen lebt das Ganze natürlich dann auch von der Mund-zu-Mund-Propaganda. Also scheut euch nicht, mich anzuschreiben. Mehr als Absagen und dass wir nicht zueinander finden, kann ja nicht passieren. Also meldet euch gerne oder gebt eben Vorschläge, falls ihr jemanden kennt, der entweder mich kontaktiert oder den ich vielleicht mal kontaktieren könnte. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Schöne Grüße nochmal an den Olli, falls er das jetzt hier hört. Und hoffe natürlich, dass auch er dadurch ein bisschen positive Momente mitgenommen hat. Aber das hat er ja schon während der Aufnahme ja schon gesagt, dass ihm das Ganze sehr gut gefallen hat. Ja, ich bin mal gespannt, wann ich die nächste Folge aufnehmen kann. Momentan habe ich jetzt noch keinen neuen Gast, den ich interviewen kann, mit dem ich mich unterhalten kann. Habe noch zwei Leute angeschrieben, da warte ich noch auf eine Antwort. Mal gucken, ich möchte mir da auch keinen Druck machen, das hatte ich auch schon mal gesagt. Also wartet einfach mal ab oder schickt ein paar Vorschläge, wenn ihr Lust drauf habt. Ich sage Tschüss, ich bedanke mich für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao.